Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei auf Nuviso und heute auch wieder mit einem großen Thema. Es geht um die City of London und es geht um das System des Offshore-Bankings, wie es genannt wird. Und im Grunde genommen fahren wir hier nur fort, was wir letztes Mal schon gemacht haben, wo es einfach mal so ganz aus der Metaebene drum ging zu den Fragen, was ist überhaupt Geld, wo kommt Geld her? Und die entscheidende Kenntnis, die wir eigentlich aus der letzten Sendung, aus dem letzten Thema mitgebracht haben, ist, das ist nichts Natürliches, sondern das ist ein von Menschen erdachtes, ein juristischer Akt, diese Einführung von Geld. Und heute möchte ich ein bisschen da in der Zeit voranschreiten. Es geht schon auch um Geschichte, aber es geht auch um Zeitgeschichte, es geht um unsere Zeit. Zu sehen, wie sich dann, nachdem das Geld erstmal da war, wie sich dann dieses System entwickelt hat, dem wir heute gegenüberstehen. Wenn wir heute auf der Welt schauen, so, wir sehen unser Wirtschaftssystem, Globalisierung und all diese Dinge, dann glauben auch viele Leute noch, dass das wäre sozusagen halt das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung, eines natürlichen Fortschritts, Wirtschaft und so weiter. Wir Menschen entwickeln uns und deswegen haben wir dieses Wirtschaftssystem. Aber das ist nicht so. Sondern dieses Wirtschaftssystem ist tatsächlich auch ein menschenerdachtes System. Und das sage ich jetzt schon voraus, wir könnten es auch anders haben. Das ist das Entscheidende. Das ist, warum überhaupt dieses Thema so wichtig ist. Weil ich immer uns Menschen eigentlich wieder die Souveränität und die Macht geben will. Hey, wir Menschen können das bestimmen. Es ist nicht von irgendwo außen bestimmt. Es ist weder Gott noch die Natur, noch sind es irgendwelche Aliens, die uns das reindrücken, sondern es sind wir Menschen selbst, die bestimmen können, wie wir auf dieser Welt miteinander leben, wie wir die Ressourcen nutzen, wie wir Handel treiben und so weiter. Das sind unsere Sachen. Ja? Und dieses System, was wir jetzt am Start haben, ist keineswegs nur so ein natürlicher Ausdruck, sondern es ist ein geschaffenes System. Und im Zentrum steht tatsächlich, wenn man sich das heute anschaut, im Zentrum oder eins der wichtigsten Zentren, die dieses global kapitalistische System etabliert haben und auch heute noch am Laufen halten, das ist die City of London. Und darum soll es heute gehen. City of London. Jo, die meisten Leute meinen, ja, London, klar, kennen wir, Hauptstadt von UK, Weltstadt und so weiter, reiche Stadt, Imperium. Was aber die wenigsten Leute wissen, dass es in London, in dieser großen, großen Stadt, dass der Kern davon, die sogenannte City of London, dass es im Grunde gar nicht zu UK gehört. Auch nicht zu London, sondern es ist ein eigenes rechtliches Konstrukt. Das hat einen Sonderstatus. Die City of London hat ihre eigene Regierung, die haben ihre eigenen Behörden, die haben sogar eine eigene Polizeibehörde. Da ist auch, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wie viele Leute sind es da? Die sind im Verhältnis 1:7. Also auf einen Polizisten kommen 7 Bürger. Genau, es gibt 1200 Beamte. Und in der City of London, Menschen, die dort leben, das sind unter 10.000, das sind, glaube ich, 8.000 oder 9.000 Leute, die dort leben, die also wirklich Residents sind dort. Also diese City of London hat also ihre eigenen Rechte. Das ist ein eigenes Konstrukt und das geht weit zurück. Gell? Schauen wir uns jetzt hier mal das Wappen an von der City of London. Die haben also einen eigenen Coat of Arms sozusagen. Und der zeigt schon, dass es eine ältere Geschichte ist, diese City of London. Das ist eine alte Geschichte. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Details eingehen, aber interessant ist natürlich schon überhaupt grundsätzlich mal das rote Kreuz auf weißem Hintergrund. Ey, ich meine, da könnten wir mal eine eigene Sendung dazu machen, aber es ist, genauso wie bei der englischen Flagge, ist es schon ein Hinweis auch darauf, auf die Zeit des Mittelalters, auf die Zeit der Kreuzzüge, auf die Zeit der Tempelritter und so weiter. Aber das wäre eigentlich so ein eigenes Thema. Ich möchte es eigentlich nur so zur Deko hier ein bisschen haben. Es ist natürlich eine Riesensache. So. Man kann in solchen Wappen ganz viel finden. Aber da bin ich jetzt auch nicht so der Experte darin. Erstmal auf diese Geschichte von der City of London. Ne? Das ist eine alte Stadt. Gegründet wurde es im Grunde genommen von den Römern. Londinium hieß damals diese Siedlung. Als die Römer Britannien ihre Invasion hatten, haben sie damals schon an dem Ort, wo heute London ist, haben die Römer damals schon so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man es Hauptstadt nennen kann. Da ist man sich nicht ganz sicher. So archäologisch ist es auch nicht alles völlig klar. Aber man weiß, die haben dort eine Stadt gegründet, Londinium. Und das war damals schon eine Stadt, vor allem auch ein Handelszentrum. Es liegt nicht zuletzt auch an der Lage. London liegt halt wirklich perfekt. Das ist zum einen an der Themse. Über die Themse hast du dort eine direkte Verbindung wieder zum Meer. Es ist zwar im Landesinneren, aber die Themse ist dort befahrbar. Gleichzeitig ist an der Stelle, wo London gegründet wurde, kommt dann auch so eine Furt, also so eine flache Stelle, wo man die Themse auch überqueren kann. Und hat dadurch sozusagen auch gute Verbindungen ins Inland rein. Das heißt, Londinium war schon zu römischer Zeit strategisch genau der richtige Ort, um sowas zu machen. Ja. Und richtig spannend, wenn man so die Geschichte der City of London anschaut, ist dann das Jahr 1067. 1067, Mittelalter. Was ist da passiert? 1066, die meisten werden es wissen von euch, 1066 ist so ein wichtiges Jahr in der Geschichte. Lernt man in der Schule, aber gut, vergessen wir auf diese Dinge. 1066 war die normannische Invasion von den britischen Inseln, von England. Normannen, was sind das für Leute? Das sind eigentlich Wikinger. Die kamen jetzt allerdings nicht irgendwie oben aus Skandinavien, so nach England, sondern die kamen aus dem, was heute Frankreich ist, nämlich die Normandie. Deswegen heißt die auch so. Die Normandie heißt deswegen so, weil zu der Zeit das ein Wikinger-Königreich war. Wir sehen das oft so, da haben wir so ein Bild im Kopf, ja, wahrscheinlich so von Wiki. Ja, das sind halt Leute, die da mit Hörnern auf den Helmen rumrennen. Das ist aber nicht so. Die Wikinger haben im frühen Mittelalter mehrere Orte in Europa auch einfach erobert, ja, weil die militärisch so stark waren und haben dann dort eigene Königreiche gegründet, die dann aber wiederum so typisch europäisch waren. Also wenn du dir jetzt beispielsweise diese normannische Invasion anschaust, dann laufen die da nicht rum, wie wir uns Wikinger vorstellen, sondern das ist typisch fürs Mittelalter. Tatsächlich ist es sogar so, das ist auch nur so am Rande, es gibt von dieser Invasion 1066, gibt es den berühmten Wandteppich von Bayeux. Das ist eine Stadt in Frankreich, da kann man den anschauen. Und das ist ein Wandteppich, das ist, ich weiß nicht, 20, 30 Meter lang oder sowas. Ich habe ihn selber im Original nicht gesehen, deswegen vielleicht beschreibe ich es auch falsch. Aber es ist ein Wandteppich und der beschreibt, auf dem sind Szenen eingestickt, eingewoben, die diese Schlacht von Hastings zeigen und überhaupt diese ganze normannische Eroberung. Und tatsächlich ist es so, Leute, allein dieser Wandteppich von Bayeux, 1000 Jahre alter, ist eine der wichtigsten Quellen, die es überhaupt gibt für die Archäologie und für Historiker, zu schauen, was hatte man eigentlich in jener Zeit, im 11. Jahrhundert, wie war man überhaupt ausgerüstet? Weil da ist alles im Detail zu sehen. Da kannst du genau schauen, was hat der für einen Helm auf, was für Waffen haben die, wie sind die mit den Pferden unterwegs, was für ein Sattel, Steigbügel und so weiter. All diese Dinge, es ist ja alles auch eine Art von Technik. Und das kannst du dort genau sehen. Das heißt, es ist eigentlich so eine Primärquelle. Aber wie gesagt, das nur so am Rande. 1066 haben also die Normannen von der Normandie aus, sind über den Kanal rüber und haben England besetzt und haben auch das erfolgreich besetzt. Schlacht von Hastings war dann der Sieg. Und dann im Jahr drauf, 1067, wurde ein Deal gemacht. Ein Deal zwischen dem, was damals schon die City of London war, natürlich nicht so groß wie heute, sondern wirklich nur dieser kleine Bereich. Die City of London und die normannischen Eroberer, Wilhelm der Eroberer, die haben einen Deal miteinander gemacht. Wie genau der Deal ausschaut, wissen wir nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was sich wie ein roter Faden auch heute durch die Sendung anschaut. Was genau die immer ausmachen, wissen wir nicht, weil es oft hinter verschlossenen Türen stattfindet, eben nicht transparent ist. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass damals schon diese City of London ein Privileg bekommen hat, ein Sonderrecht. Und es ging damals schon um die Rechte der Händler dort. Und wir wissen nicht genau, wie der Deal ausgeschaut hat, aber ich schätze mal, für Wilhelm den Eroberer war das halt auch so, okay, na, hier ist halt auch da schon zu sehen, es ist eine gewisse Wirtschaftskraft. Lassen wir die laufen, dann kann die auch der neuen Herrschaft sozusagen Geld, Waren und so weiter bringen. Aber man muss diese City of London, diese Kaufleute dort, die kriegen besonderen Schutz. Das ist also jetzt schon über 1000 Jahre her. Oder ja, noch nicht ganz 1000 Jahre, 1067. Und spätestens seitdem, aber wahrscheinlich schon vorher, hat eben diese City of London besondere Rechte. Besondere hoheitliche Rechte, die denen gegeben werden. Dass sozusagen die Exekutive, wer auch immer das ist, ob das ein König ist oder da kommt ein Neuer, ein Eroberer, wer auch immer, man lässt diese City of London in Ruhe. Und wahrscheinlich ist es sogar noch älter. Wahrscheinlich geht es sogar bis zurück in die Römerzeit, sodass damals 1067, hätten ja alle Städte kommen können, sagen, hey, wir machen einen Deal, aber es ist nur die City of London konnte diesen Deal machen. Aber spätestens seitdem ist es so, dass diese Stadt ganz besonderen Schutz genießt, ganz besondere Rechte hat. Und darauf bezieht sich eigentlich dieses besondere Konstrukt heute noch. Denn das ist jetzt auch was ganz Typisches für England. In England ist es so, dass viele wichtige Dinge gar nicht schriftlich fixiert sind. Es gibt zum Beispiel heute gar keine englische Verfassung. Das ist interessant, das wissen manche Leute gar nicht, aber es gibt gar keine Verfassung so. Sondern in England ist es so eine Sondersituation. Eine Verfassung gibt schon, aber halt keine schriftlich fixierte, so hier Paragraph 1, 2, 3, sondern England ist alles so ein System aus Tradition, aus althergebrachten Rechten, aus Absprachen, die eine gewisse Gültigkeit haben. Und so weit geht es zurück. Und dann im Laufe der englischen Geschichte, es gab ja dann immer wieder Umwälzungen, nur mal eine genannte, die Glorious Revolution und die Geschichte mit Thomas Becket und dann auch Wilhelm von Oranien und so weiter. Immer, zu all diesen Zeiten, egal wer England regiert hat und wer dort die Macht hatte, die City of London hat immer ihre Rechte gehabt, ihre althergebrachten Rechte. Und wenn die wurden niemals weniger, im Gegenteil, wenn, dann wurden sie überhaupt immer noch stärker, wurden immer noch mehr gestärkt. Ja. Das ist sozusagen diese Tradition der City of London. Und heute ist es immer noch so, dass eben diese City im Grunde genommen ein exterritoriales Gebiet ist. Das ist nicht UK. Die haben eine eigene Verwaltung. Und man sieht es auch ganz schön, wenn an diesem jährlichen Ritual, das ist die Lord Mayor Show. Ich glaube, so nennt man das sogar. Oder vielleicht gibt es auch noch ein Mehrfachbegriff. Aber im Grunde genommen ist es einmal im Jahr ist es so, dass die Queen, die englische Königin, der City of London einen Besuch abstattet. Und dann ist es, und das ist auch wieder typisch England, das sind diese ganzen Traditionen und so weiter. Da finden dann Haufen Rituale statt, über die wir manchmal schmunzeln, weil wir uns denken, naja, das ist grotesk, das hat so ein bisschen was mit von Harry Potter oder so. Aber das ist England. Und diese Rituale finden jedes Jahr statt. Und da muss die englische Königin, um eben auch zu zeigen, dass sie nicht die Hoheit hat über diese City of London, geht die englische Königin an den Rand. Das ist ja nicht groß. Das ist ja eine Square Mile oder sowas. Aber da geht die englische Königin hin und dann wird sie dort empfangen vom Lord Mayor. Der Lord Mayor ist der Bürgermeister von der City of London. Nicht der Bürgermeister von London. Ja, da gibt es Unterschiede. So. Also, wäre der Mayor of London. Das war früher Boris Johnson, jetzt ist es der Khan oder wie er, glaube ich, heißt, weiß ich nicht mehr genau. Aber der Lord Mayor ist der Chef von der City of London. Und da gibt es dann so ein komisches Ritual, wo mit Schwertübergabe und Verbeugung, so das ganz klar ist, so in so einem steifen Protokoll, hey, hier hat die Königin nicht die Hoheit. Das sind eigene Rechte. Ich habe ja mal auch ein Bild davon, so, das kann man mal ganz viel sehen. Da steckt immer ganz viel so Symbolik dahinter, so alte Symbolik. Und ich will mir jetzt gar nicht die Mühe machen, das alles auseinanderzudröseln. Ja, weil es ist letztens nicht unsere Symbolik, aber es sind immer, ich weiß nicht, was das für ein Gegenstand ist, den die da tragen und so weiter. Das ist halt in gewisser Hinsicht, ich sage das deswegen, dass ich jetzt gar nicht jedes einzelne Ding auseinanderpfriemeln will. Weil aus meiner Sicht ist es so, diese ganzen Rituale und diese Kostüme und diese ganz steifen Vorschriften, das Protokoll, das da zu erfüllen ist, das ist ja jeder Schritt, das hat er geplant. Ja. Letzten Endes dient das alles nur zur Vertuschung von dem, was wirklich passiert. Was wirklich passiert, ist eben diese Macht, diese Finanzmacht, die von dort ausgeht. Und ich meine, die meisten Leute gucken sich das an und sehen das eher aus so einer folkloristischen Perspektive. Ach, ist nicht schön, ach, da kann man schön Bilder machen. Guck mal, diese bunten Uniformen und ist es nicht toll und Geschichte, Old England und so. Aber dahinter verbirgt sich etwas ganz anderes. Es sieht so aus, wie als ob das alles so staubige Traditionalisten wären. Aber dahinter ist ein Machtsystem, was jetzt on point ist und was jetzt hier agiert auf dieser Welt. Hier habe ich noch so ein Bild von dieser Show, wo eben der Lord Mayor, das ist der links, wo der eben mit der Queen dort zusammenkommt. Auch hier diese ganzen Uniformen, es geht auch in Namen. Zum Beispiel, das ist auch interessant, da gibt es in der City of London die Elderman. Aldermann geschrieben. Hey, Leute, die sich mit Geschichte ein bisschen auskennen, werden sich erinnern. Das gab es bei der Hanse auch. Der Eldermann und so weiter. Also es sind auch so alte Begriffe drin. Immer geht es darum, diese lange Tradition irgendwie aufzuzeigen. Aber was dahinter steht, ist zu zeigen, wir haben Rechte. Und diese Rechte, Privatrechte, Privilegien. Und die sind so alt und die werden jedes Jahr aufs Neue sozusagen durch diese Rituale bestätigt. Ja, okay, City of London, untouchable. Untouchable. Ja, diese City of London, das sind sozusagen, da sind Banker drin, natürlich ganz, ganz viele Banken. Ich weiß, das sind hunderte von Banken, die dort sind. Es sind Brokerfirmen, Investmentbanken aus aller Welt, die dorthin kommen. Das ist auch ganz wichtig. Es sind jetzt nicht nur englische Banken, sondern das ist ein exterritoriales Gebiet, wo du riesen Vorteile hast, also steuerlich, rechtlich bist du dort an keines von den großen Ländern gebunden. Und das zieht natürlich Banken aus aller Welt an, ja, die von dort aus dann ihre Geschäfte machen. Und im Grunde genommen haben die ein System entwickelt, wie man ganze Länder, Kontinente ausplündert. Das lief über Jahrhunderte lang über dieses britische Imperium. Da gab es dann die East India Company beispielsweise. Das sind private Handelsgesellschaften, die aber sozusagen den Staat auch benutzen. Das ist vielleicht das Entscheidende. So. Diese City of London, das ist im Grunde genommen privat. Das sind private Banker, das sind private Kaufleute, traditionell eben diese East India Company. Aber die benutzen sozusagen den englischen Staat. Da gibt es natürlich einen Deal. Der englische Staat profitiert auch in gewisser Hinsicht davon. Aber letzten Endes ist es da schon zu sehen, und es war Jahrhunderte schon so. Es war auch schon zu Zeiten 19., 18. Jahrhundert, also sich viktorianisches Zeitalter und so, dass man die Macht Englands, also auch die militärische Macht, die setzt sich ein für private Interessen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil es ist heute nicht anders. Heute ist es auch so, dass Gewinne sind privat. Verluste oder der Aufwand dafür, der wird sozialisiert. So war es damals auch schon. Die Gewinne aus diesen ganzen Weltreich, Imperien, die sind in private Hände gelaufen, via diese City of London. Ja. Aber wer hat den Kopf hingehalten? Das muss ja trotzdem dann auch gefochten werden und Armeen und so weiter. Gerade die englische Navy, die Marine ist ja ein Riesenapparat gewesen. Ja, dafür kam dann UK auf, also halt der Staat sozusagen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den man hier ansprechen kann gleich. Diese Leute in der City of London, diese ganzen Banker, die dieses Finanzsystem etabliert haben, die sagen ja, hey, wir machen das, weil es Wohlstand kreiert. Guck mal, jedes Jahr haben wir tolle Margen für unsere Kunden. Ich meine, wir machen hier eine super Arbeit, wir haben ein super Geschäft. Ja, wahrscheinlich machen sie aus rein wirtschaftlicher Sicht gute Arbeit. Aber diese Gewinne, die dort, ich will es noch nicht mal sagen, erwirtschaftet, weil traditionell muss man echt sagen, geplündert werden. Wenn ich mir jetzt diese hier bei diesen ganzen Eliten dann immer anschaue, jetzt hier sehen wir es nicht, aber die Queen, was die da für Schmuck hat und so, all diese Diamanten, die kommen doch nicht aus England. Die sind alle geraubt, die meisten aus Indien und so weiter, weil Indien ist halt schon immer das reichste Land der Welt gewesen, was so Rohstoffe angeht. Wird einfach geplündert. Und diese ganzen Plünderungen, diesen Reichtum, den man aus aller Welt zusammen sich ergaunert hat, das ist ja keineswegs so, dass das England irgendwas gebracht hätte. Das kann man so nicht sagen. Wenn das hat der City of London was gebracht. Aber wenn wir so sagen England und dann sehen wir halt das Volk, da sehen wir halt Millionen von Menschen, denen hat das nichts gebracht. Und man muss sich da nur mal so Literatur aus dem 19. Jahrhundert anschauen. Kennt ja genug, ob das jetzt hohe Literatur ist. Es reicht auch schon so ein paar Sherlock Holmes Stories sich anzugucken, was da für eine Armut herrscht. In London. Straßenkinder, die wirklich nichts haben. Also Kinder, die hungern und die aus Hunger ein Stück Brot kaufen und dann irgendwie geschnappt werden und dann zwangseingezogen werden zur Strafe. So, was sind ja Diebe hier, der hat ein Brot geklaut. Eingezogen werden in die Navy oder in irgendwelche Strafkolonien, Australien und so weiter. Hey, das ist aus dem 19. Jahrhundert. Dann fragt man sich, wo ist dieser Reichtum eigentlich gelandet, den die da aus aller Welt ausplündern. Aber das ist genau das Prinzip. Der Reichtum geht an die City of London und ihre Vertreter, die den Preis, den das kostet, eben ob das soziale Preise sind oder eben damals irgendeiner muss ja das Militär und so weiter stellen, das trägt die Allgemeinheit. Das war damals schon so. Und heute ist es genau das gleiche Bild, wenn man das nur mal so vergleicht. Nehmen wir irgendein Land, beispielsweise Nigeria, eigentlich ein brutal reiches Land. Die haben Rohstoffe ohne Ende, vor allem halt Öl. Und dann, wenn du das aber anschaust, wie es dem Volk geht dort, selbst dort direkt in der Gegend, in der Stadt, wo das Öl produziert wird, dort leben die Menschen leben in bitterster Armut. Die leben im Dreck von diesem Öl. Das ist, also ich meine, daran kannst du das genau erkennen auch. Es ist im 19. Jahrhundert so gewesen, es ist heute so. Und das ist kein natürlicher Ausdruck, sondern es ist ein Wirtschaftssystem, was geschaffen wurde. Ja. Aber kommen wir nochmal zu dieser City of London. Diese City of London, das sind kluge Leute. So konservativ, die immer so erscheinen, weißt du, diese ganzen Traditionen und so. Das ist nur die eine Seite, weil die andere Seite ist, dass die sehr innovativ sind und permanent innerhalb dieses Wirtschaftssystems neue Dinge sich ausdenken. Ja? Zum Beispiel, ein Beispiel ist der sogenannte Euro-Dollar-Markt. Das hat nichts zu tun mit der Währung Euro, gar nichts. Ja? Sondern das geht eher darum, dass die City of London geografisch trotzdem in Europa liegt, daher kommt das Wort Euro, dass die in dieser City of London die Deals mit Dollar gemacht haben. Das ist eigentlich, früher war das gar nicht möglich oder wäre das verboten gewesen. Aber hey, die City of London, für die gelten keine Verbote, weil die eben ein eigenes Gebiet sind. Und mit solcher Art und Weise können die sozusagen dort, ohne dass sie von irgendjemand kontrolliert werden, können die machen, was sie wollen. Und sie haben halt dort beispielsweise diesen Euro-Dollar-Markt aus der Taufe gehoben, das so ein modernes Instrument ist, wo der Dollar sozusagen zu einer internationalen Leitwährung wird. An der Stelle kann man übrigens auch sagen, das ist nicht im Interesse von Europa, ist völlig klar. Aber zwischen der City of London und der Wall Street bestehen natürlich enge Verflechtungen, ist mal völlig klar. Ja, die sind miteinander, das sind dieselben Leute, das sind dieselben Firmen, dieselben Banken, dieselben Versicherungsgesellschaften, die da zusammenarbeiten. Ja. Also da besteht so ein enger Zusammenhalt. Diese Leute stehen über den Nationen und Völkern. Die sind supranational. Das muss man sich auch unbedingt klar machen in dieser ganzen Diskussion. Weil immer oder viele Leute immer noch so national denken, ah, das sind die Engländer und das sind die Amerikaner und das sind die Juden und so. Aber in diesen Geschichten, das läuft supranational. Keiner von diesen Big Playern dort hat irgendwie eine Verbindung oder auch eine Verantwortung zu dem Volk oder zu dem Land, wo er herkommt. Egal, ob das Englisch ist, egal, ob das Jüdisch ist. Wenn man zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, ja, Rothschild, eins der größten Bankhäuser, ganz eng verwoben mit der City of London. Ja, also hat ganz viel damit zu tun. Könnte man eine eigene Sendung drüber machen, nur über diese Rothschild-Geschichte. Aber wenn wir da heute drüber sprechen, dann kommt ganz schnell so darauf, oh, Rothschild, aber es ist eine jüdische Bankerfamilie, das ist schon hier mit einem Bein antisemitisch. Aber es ist falsch, weil das ist per se nicht antisemitisch, weil diese ganzen Banker, egal ob das Rothschild ist oder Fugger oder die Medici oder wie auch immer so, diese ganzen Leute, die stehen über den Nationen. Den Rothschilds ist der einfache Jude völlig egal. Diesen Bankern war das egal, dem ist es so egal, wie es 1900 oder Anfang der 40er war, wie das Schicksal von einem jüdischen Handwerker in Polen ist, war dem genauso egal, wie es heute die Israelis sind. Das ist denen egal. Diese Leute stehen über den Nationen. Das muss man ganz klar sehen. Die haben eine andere Verantwortung, eine andere Beziehung, für die einstehen. Und das sind tatsächlich nur das einfache Volk, dem das immer wieder vorgehalten wird, so, oh ja, hier, das sind die Juden, ah, guck mal da, die Engländer und die bösen Deutschen und so. Aber ich meine, das sind letztens die Typen, die das Spiel spielen. Die City of London ist eben nicht Englisch. Das muss man sich ganz klar machen. Die City of London ist nicht Englisch. Und sie benutzen das nur. Und das hat jahrhundertelang auch ganz gut funktioniert. In den großen Kriegen, Weltkriegen, glauben immer die Leute, meistens junge Männer, die den Krieg ausfechten, die glauben sie, ja, hey, ich kämpfe für mein Volk, ich kämpfe für meine Heimat, ich kämpfe für Gott und Vaterland. Nichts von dem ist richtig. Sondern wenn du als Engländer dann in was weiß ich was für Kriege gezogen bist, kämpfst du nicht für England oder für deine Heimat. Im Gegenteil, weil wenn das so wäre, dann könnte man ja sehen, sowohl im 1900 als auch heute, dass England davon profitieren würde. Weißt du, von dem, es ist aber nicht so. Die Armut bei den einfachen Leuten ist krass. Und zwar in England auch immer größer als in Deutschland. Dieser Unterschied zwischen oben und unten. Und wir hatten da hier schon mal eine Sendung drüber gemacht, wenn ihr euch erinnert, wo das auch historisch so gezeigt wird, dass es diese lange Tradition gibt, dass die einfachen Menschen von den Eliten, jetzt muss ich mal auf meine Wortwahl achten, vergewaltigt werden. Und das ist wirklich buchstäblich, symbolisch und buchstäblich gemeint. Das geht über so lange Zeit. Das muss man sich wirklich klar machen, dass man da sich nicht immer ausspielen lässt gegeneinander. Wenn Rothschild eine jüdische Bankierssippe ist, dann ist es keineswegs so, dass die jetzt loyal gegenüber dem Judentum werden oder das auch irgendwie Teil ihrer Agenda wäre oder sowas, sondern deren Agenda sind ihre eigenen Spiele. Das muss man wirklich sehen. Wenn du heute Israeli bist, dann Bedroht dich das genauso, wie wenn du heute Nigerianer bist oder heute Engländer oder Inder oder sonst was? Versteht ihr, das ist ganz wichtig. Diese Gruppen, die sind supranational. City of London ist, das müssen wir in die Köpfe kriegen, es ist nicht wirklich England. Das steht drüber. Ja, und das hat auch eine gewisse Tradition, diese Art von Sonder, man kann es mehrere Namen geben, Sonderverwaltungszone, Freihandelszone und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die sind auch nicht alle gleich. Aber in der Geschichte ist es auch nichts ganz Neues. Da gibt es eine ganze Reihe. So, zum Beispiel, ich habe mal ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel der Vatikan. Ist auch so eine Sonderzone. Allerdings muss man den hier ein bisschen als gesondert nehmen, nochmal gesondert, weil das hat jetzt nichts mit dieser ganzen englischen Geschichte zu tun. Ich bringe das nur als Beispiel für in der Geschichte, dass es immer wieder gab, sowas wie eine Sonderzone, die nicht eingebettet ist in das Umfeld, sondern die ihr eigenes Recht haben. Der Vatikan wäre da historisch zu nennen, aber gibt natürlich jede Menge anderen. Wenn wir jetzt so das britische Imperium anschauen, Shanghai. Nee, nicht Shanghai, Dingens, Singapur meinte ich. Singapur, Hongkong, diese ganzen Ideen von Freihäfen. Gibraltar zum Beispiel, das ist auch nur dieser kleine Felsen Gibraltar. Aber das ist schon jahrhundertelang auch so eine britische Sonderzone. Aber es ist eben eine Sonderzone, es ist nicht UK. Da gilt nicht das gleiche Recht wie in England. Dann gibt es natürlich jede Menge so kleine, oft reicht dann ein kleiner Ort. Kleine Inseln, die Kanalinseln, Jersey, Guernsey. Es reichen oft diese kleinen Orte, weil von was wir hier reden, wenn wir dann über zu diesem Offshore-System kommen, dort wird dann nicht wirklich realwirtschaftlich was gemacht, sondern es sind wirklich nur Handelsplätze. Und während es früher vielleicht noch tatsächlich dort Waren gehandelt wurden, wie an der City of London, echt an der Themse, da wurden Waren ausgeladen und verhandelt, sind es heute noch nicht mal mehr Waren, um die es dort geht, sondern es sind Kapitalprodukte. Deswegen du brauchst da nicht viel Platz. So eine Insel wie Jersey, da wohnen eine Handvoll Leute. Das ist wie so ein Dorf. Aber da sind dann halt locker mal 40, 60, 80.000, ich weiß es nicht genau, Firmen angemeldet. Da gibt's um ein Vielfaches mehr Firmen, als es überhaupt Einwohner gibt. Und keine von den Firmen braucht irgendwelche Arbeit oder dass man das produziert. Die haben noch nicht mal ein Büro. Früher sprach man von Briefkastenfirmen, aber ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch Briefkästen gibt. Na, wahrscheinlich brauchst du schon rechtlich halt irgendeine Adresse oder sowas. Und dann ist dann ein Gebäude und dann sind dann da hier Tausende von Firmen angemeldet in diesem einen Gebäude, ohne dass da irgendjemand dafür arbeitet. Es geht wirklich nur darum, sich so diesen in diesem rechtsfreien Raum oder in diesem Raum von Sonderrecht, Privilegien, dort hast du deinen Firmensitz. Und dann hat letzten Endes dann die großen Länder, die haben da keine rechtliche Handhabe so. Ja. Und diese, wenn du das so schaust, diese Sonderzonen, die erste wirkliche Wirtschaftssonderzone ist eben diese City of London. Die ist im Grunde genommen ein Offshore-Konstrukt. Das ist zwar mitten in England, hoppla, das ist zwar mitten in England, aber es ist eben nicht Teil von UK. Das ist schon Offshore, de facto. Und das ist so diese Idee, die dahinter steht, ja. Jetzt muss ich mal gucken hier, dann sieht er mal ein bisschen. Den Kaffee habe ich hier verschüttet. Aber wir müssen nicht schneiden, wir machen nebenbei einfach weiter hier, weißt du? What you see is what you get. So sieht es halt immer aus hier. So. Ach ja, was ich noch erzählen wollte, wo es darum ging, um diese ganzen Kriege, die dort gefochten werden, wo die Menschen meinen, ja, wir kämpfen für Gott und Vaterland. Es ist im Grunde ist es so, schon gerade bei diesem englischen, imperialen Konstrukt, ist es so, die Menschen kämpfen nicht fürs Vaterland, sondern sie kämpfen für private Interessen. So. Das ist das Krasse. Und das war schon so zu Zeiten der Opiumkriege, ja, wo man übrigens auch in China den Freihandel reingedrückt hat, gesagt, hey, ihr müsst Freihandel machen. Freihandel heißt, dass hier englische Kaufleute hier von der East India Company, das Opium, was sie den Indern reinzwingen, ihr müsst es anbauen. Dort wächst es halt, so im Himalaya oben in den Bergen. Dort wächst Opium ganz gut. Hey, ihr müsst es anbauen und dann raubt man das denen und dann drückt man es den Chinesen rein. So. Das ist Freihandel. Die Chinesen haben gemeint, nee, wollen wir nicht, macht euren Freihandel bei euch zu Hause. Nee, dann wurde ein Krieg erklärt, Opiumkriege. Da ging es nicht um die Freiheit von England oder um das englische Volk? Null. Wir können da durch die Zeit durchgehen. Nehmen wir den Suezkrieg. Das ist hier aus dem 20. Jahrhundert. Wann war das? 50er, 60er Jahre oder so. Ja? Suezkrieg. Ägypten hat den Suezkanal, aber der gehört ja England. Das war in Ägypten, aber hey, das ist nicht eurer. Und dann gibt es einen ägyptischen Präsidenten, das war damals der Nasser, der gesagt hat, das ist unser Kanal, das ist unser Land hier. Und wir hätten gern die Hoheit darüber und würden da die Gebühren verlangen. Das geht nun bei uns rein. Das geht nicht. Gibt sofort einen Krieg. Suezkrieg. Ja, nicht nur England übrigens, auch Frankreich war da dahinter. Das ist halt dann, das ist unser Handelsweg und den könnt ihr nicht für euch beanspruchen, auch wenn es in eurem Land ist. Selbiges gilt zum Beispiel beim Panama-Kanal und so weiter. Aber in diese Reihe, ich würde sogar so weit gehen, selbst die Weltkriege dort reinzupacken. So. Wir hatten ja mal mit dem Effenberger, den hatte ich ja auch mal zu Gast, da haben wir schon drüber gesprochen, über die britischen Interessen von mächtigen Leuten dort, eben von diesem alten Imperium, die da die Interessen hatten so an diesem Weltkrieg, um eben das stabil zu halten. Auch die muss man da reinziehen. Und das geht bis hin zu den modernen Ölkriegen, so aus unserer Zeit. In keinem von diesen Kriegen geht es darum, dass die Männer, die das dort ausfechten, wirklich für die Freiheit, für ihre Heimat, für ihr Volk, für ihre Familien oder sowas dort einstehen. Sondern das sind Handelskriege. Es geht um Ressourcen, es geht um Rohstoffe. Und das ist, was ich immer sage, wir könnten diese Ressourcen, Rohstoffe, ja klar, wir brauchen die, aber wir könnten die auch ganz anders haben. Wir könnten die auch fair miteinander handeln und so weiter. Das wäre alles möglich. Aber das ist das System, was wir jetzt haben und das ist, was von der City of London ausgeht. Die haben das in die Welt gesetzt. Ja, also diese City of London, wie gesagt, keine 10.000 Einwohner. Aber, die Zahl weiß ich gar nicht. Das sind so viele Firmen, die dort ansässig sind und dort ihre Geschäfte machen. Es gibt übrigens, das ist auch ganz interessant, die haben natürlich, weil es ein eigenes völkerrechtliches Konstrukt ist, haben die auch Wahlen. Die wählen ihren Lord Mayor. Und bei diesen Wahlen, da dürfen natürlich die Residents, also diese 8.000, 9.000 Menschen, die dort leben, die dürfen auch wählen. Das ist eine Demokratie, jeder hat eine Stimme. Aber hey, in der City of London, das ist einzigartig, glaube ich, auf der Welt. Es gibt nirgendwo anders. Da haben nicht nur die Menschen, die Einwohner, die Bürger sozusagen die Wahl, sondern auch die Firmen, die dort vor Ort sind. Sowohl die Firmen als auch dann die sogenannten Liver Groups, das sind sowas wie Gilden, so althergebrachte, auch da immer viel Tradition und alt. Gilden und Verbände, aber eben auch brandneu, wirklich Firmen, Banken und so weiter, die haben eine Wahl. Die wählen sozusagen dort mit. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Also, dass wirklich eine Firma direkt wählt, wer das staatliche Oberhaupt ist. Aber hey, City of London ist eben keine Bürgerdemokratie oder Republik, sondern es ist, hier herrscht die Oligarchie. Und da wird auch kein Geheimnis daraus gemacht. Ja. Zu diesen Livery Companies, da habe ich mal ein Bild, habe ich mal da hier. Da gibt es ganz viele. Es gibt über 100. Aber diese hier habe ich jetzt rausgesucht, weil es gerade auch in unsere Zeit passt. Das ist die, und die haben dann alle so schöne Namen. Die heißen dann, diese hier heißt The Worshipful Society of Apothecaries. Apothecaries, ich habe es richtig ausgesprochen, bin ganz stolz, ich habe den ganzen Namen da geübt hier. Das heißt Apotheker. Das heißt, es ist sozusagen die Gilde der Apotheker. Die haben dann auch immer hier in der City, haben die alle ihre eigenen Guild Halls. Und dort kommen die dann zusammen. Und das ist jetzt halt eine Frage, die ich so genau nicht beantworten kann. Ist jetzt, wenn diese Apotheker, ich nehme mal jetzt nur diese Gilde so als Beispiel, wenn die dort zusammenkommen, ist es dann nur so eine Art Fest, wo man diese alten Traditionen wieder hochhält? Oder wie sehr haben die Einfluss auf das, was jetzt passiert? Gerade Apotheker, das ist eben eng verwoben auch mit der ganzen Pharmaindustrie und heutzutage in Zeiten von Corona. Es geht ja auch genau darum, wo werden die Standards gesetzt? Was ist eigentlich gesund? Was ist krank? Was ist eine Pandemie? Was ist eine Epidemie? Und so weiter. All solche Sachen. Klar macht es die WHO. Das ist schon richtig. Aber die City of London ist extrem einflussreich. Und wie weit dann auch der Einfluss von solchen Gilden auch geht in die heutige Zeit, das weiß ich nicht genau. Aber viele glauben, dass, ja, das ist halt eher so, ja, halt hier Tradition, weißt du, da kommen die zusammen wie irgendwie Folklore, wie wenn sich der Schützenverein trifft oder Trachtenverein oder so. Aber es ist nicht so. Da kommen Leute zusammen aus dem Bereich Pharma, Medizin, die enorm einflussreich sind, die wiederum CEOs sind in gewissen Firmen und so weiter. Und dann auch wieder, was halt so typisch Englisch ist, und deswegen ist es so schwer für uns, das im Einzelnen aufzudröseln, das findet halt alles immer hinter verschlossenen Türen statt. Da gibt es halt null Transparenz. Wir wissen nicht, was die dort besprechen. Und es ist so, jetzt gibt es bei dieser Worshipful Society of Apothecaries, die dort teilnehmen, ein Teil von diesen Leuten, der ist jetzt aber auch wiederum Mitglied in irgendeiner anderen Organisation. Und so gibt es dann auch gewisse Schnittmengen. Und so läuft es die ganze Zeit in England. Also es gibt dort Absprachen und es ist alles immer hinter verschlossenen Türen. Und diese Absprachen gelten aber. Und die werden dann wie eine Verfassung. Und gerade wenn die dann eben diese Tradition haben, da gibt es Absprachen, die liefen vor 300 Jahren und so weiter. So stärkt sich das. Für uns als Außenstehende ist es total undurchsichtig. Es ist undurchsichtig, aber das ist System, dass es undurchsichtig ist. Versteht ihr? Das ist bewusst so gemacht. Letztens dann auch dieses ganze Offshore-System, das ist genau das Gleiche. Du kannst es gar nicht irgendwie alles auseinanderklamüsern, weil das ist Teil der Tarnung, das so kompliziert zu machen. Für uns jetzt hier reicht es auch, einfach zu erkennen, hey, da gibt es so ein System und dieses System ist auch so aufgebaut, dass du es nicht gleich durchschaust. Wir müssen jetzt gar nicht irgendwie, oder es wäre gut, wenn das Leute machen, aber es muss jetzt nicht jeder von uns das bis ins Kleinste auseinanderdröseln. Hey, da kannst du dich verlieren, da kannst du dein Leben lang dran forschen. Es reicht zu erkennen, hey, guck mal, hier gibt es dieses System. Und die haben Einfluss, die haben Macht, die wirken auf diese Welt. Das sind die diese Begriffe wie Globalisierung nicht nur erfinden, sondern die das auch umsetzen so. Und das sollte uns klar werden. Wir müssen gar nicht irgendwie hinter allem so das auseinanderklamüsern, weil das ist deren System. Ich habe es gerne einfach, gerne klar. Und ich erkenne, oh, hier ist so ein Riesenfilz. Aber ich fange jetzt nicht an, so an den einzelnen Fäden zu ziehen, weil dann, da, wie gesagt, da verlierst du dich. Sondern schau eher das ganze Ding an. Ja, ja, also da gibt es diese ganzen Gilden, wie gesagt, deren Einfluss auf diese Welt können wir nur abschätzen. Aber er ist definitiv da. Es täuscht, wenn man immer glaubt, naja, das ist alles nur Folklore, sondern dahinter steckt Business, Business, Business. Und da werden die Absprachen gemacht. Da werden die großen Absprachen gemacht für diese Welt. Ohne Demokratie, ohne auch nur Berichterstattung. Das ist privat. Ja, du kannst da nicht reingehen. Ja, wenn du da reingehst, kommt irgendwann der Hausdienst, schmeißt dich raus. Es gibt schon immer wieder Aktivisten, auch in England. Es gibt schon Leute, die darüber wissen und die das auch anprangern. Aber da hast du keine Chance. Das ist Privatrecht. Ja, und so hatte eben diese City of London über Jahrhunderte hinlang war das ein Zentrum. Sie sind immer mächtiger geworden. Viele Jahrhunderte waren sie gar nicht so bedeutend oder halt eher nur in England. Aber, und das ist auch wieder ein eigener Teil der Geschichte, werde ich vielleicht an anderer Stelle mal intensiver beleuchten. Aber irgendwann kam so in der Geschichte der Zeitpunkt, wo so diese Oligarchie aus dem Mittelmeerraum nach England oder mehr nach Nordeuropa gewechselt ist, um sozusagen die Weltmeere in den Fokus kommen. Also das Ganze hat sich vom Mittelmeerraum auf den Atlantik verschoben. Und so haben dann die Engländer dort dieses Imperium aufgebaut. Aber das kam eben auch irgendwann zu einem Ende. Da kommt dann die Zeit der Weltkriege. Das ist auch so ein Ding. Ich habe mit dem Effenberger, haben wir interessant darüber gesprochen, welche Interessen hatte eigentlich England an einem Weltkrieg vor dem Ersten Weltkrieg. Da ging es so ganz grundsätzlich um diese Frage Seemacht, Landmacht. Und das ist tatsächlich, um was hier dieses Thema sich die ganze Zeit dreht. Und diese imperialen Leute, diese Seemachtsleute, die sahen halt ihr Monopol gefährdet, ihr weltweites Handelsmonopol. Und deswegen musste dieser Krieg kommen. Aber sie haben den Krieg gewonnen. Ja, Deutschland wurde definitiv militärisch besiegt. Aber gleichzeitig kann sich so ein Land wie England nicht zu den Siegern zählen. Weil der Preis, Deutschland zu schlagen, war so hoch, dass sie den Rest der Welt, ihr Imperium, so verloren haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zig Länder, ob das große Länder sind wie Indien, ihr kennt die ganze Geschichte mit Gandhi und Unabhängigkeit, oder auch kleine Länder wie zum Beispiel Zypern, die dann sich wieder die Freiheit gesucht haben, die Unabhängigkeit von England. Und jetzt ist sozusagen die Situation gewesen für diese City of London Manager, für diese imperialen Geostrategen, Weltmacht. Tatsächlich, das sind diese Leute, die Weltmacht wollen. Ja? Das sind die. Bei denen war, die standen jetzt vor der Situation, oh, unser Imperium bricht jetzt so zusammen. Was nun? Was nun? So. Und dann haben die sich wieder was Neues ausgedacht, weil dumm sind diese Leute nicht, das muss man ganz klar sagen. Sie sind aus meiner Sicht in gewisser Hinsicht ignorant, aber nicht dumm. Und sie haben dann ein System aufgebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie sozusagen aus ihrer Sicht, warum es überhaupt dieses Imperium gab, war ja die Kontrolle von den Rohstoffen auf dieser Welt und diesen Reichtum. Es ging nie darum, der Welt Wohlstand zu bringen, noch nicht mal in England hat es Wohlstand gebracht. Nein, es ging darum, die Ressourcen zu kontrollieren. Es ging um Monopole. Und jetzt hat man sich überlegt, okay, wenn jetzt das britische Imperium so nicht mehr die Macht hat und wir nicht mehr die East India Company halt da so einsetzen können, jetzt muss man was Neues ausdenken. Und da haben sie sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie sich ein System erdacht, wie sie weiterhin die Rohstoffe und vor allem das Kapital, das Geld, aber es hängt ja direkt miteinander zusammen, wie sie die aus der ganzen Welt ausplündern können und das Geld halt trotzdem irgendwie in die Hände, in die Taschen von diesen City of London Bankern läuft. Und das System, was sie sich dann ausgedacht haben, das ist das, was wir heute das Offshore-Banking-System nennen. Vielleicht dazu mal was gesagt. Offshore heißt erstmal an fremden Küsten. Also es ist eben etwas, was nicht zu Hause ist, was nicht in England ist. Da steckt es schon drin, in England gilt halt englisches Recht. Aber offshore gilt vielleicht anderes Recht. Und obwohl diese Offshore-Häfen unter britischer Kontrolle sind, sind die vermeintlich unabhängig. Sind die vermeintlich eben, sie sind nicht Teil des UK. Versteht ihr? Da kommt dann der Begriff der Kronkolonie, den man da vielleicht auch erklären muss. Kronkolonie, so wie ich das verstanden habe, eine Kronkolonie ist nicht territorialer Teil von Großbritannien, sondern es ist Privateigentum der Krone, der Queen. Wie zum Beispiel diese Kanalinseln. Wenn du jetzt auf irgendeiner Landkarte schaust, gehört das zu England. Aber es ist nicht England. Versteht ihr? Dort gilt ein anderes Gesetz. Auf diesen kleinen Kanalinseln, Jersey, Guernsey. Die Menschen, die dort leben, sind auch keine Bürger, sondern sind Untertanen. Das muss man ganz klar sagen. Das sind Untertanen. Und wer dort aufmuckt, der kriegt auch sehr schnell richtig Ärger. Also da gibt es Beispiele dafür. Hier auch aus Jersey, muss man überlegen. Das ist mitten in Europa so. Diese Kanalinseln zwischen Frankreich und England. Zwei, drei kleine Inseln. Und wenn du dort geboren bist, bist du Untertan. Wenn du dort aufmuckst, da kriegst du echt, da gilt kein Recht. Du kannst auch nicht vor irgendwelche internationalen Gerichte ziehen oder das so dein Recht einfordern, weil du bist Untertan. Und da gibt es echt Beispiele davon, von Leuten, die das darauf auch hingewiesen haben, auf dieses Offshore-System. Und da kommt der echt voll dagegen, wenn du wirst ins Gefängnis gesperrt. Und da kannst du nicht groß dagegen klagen, weil es ist halt, du bist kein Brite, sondern du bist halt, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, Guernseyer oder sowas. Ja, ja, und so hat man halt also sich überlegt, dass man ein ganzes Netz aufbaut, weltweit, von dort, wo man noch so kleine Orte hat. Und wie gesagt, man braucht kein großes Land. Hier geht es nicht mehr um Realwirtschaft, ja, wirklich die Arbeiter und so weiter irgendwas produzieren. Nee, nee, es geht hier nur um Finanzgeschäfte. Letztens geht es nur um rechtliche Geschäfte. Du brauchst einen juristischen Punkt. Unter welcher Hoheit bist du? Ja? Und da reichen so ganz kleine Länder, Inseln, die vermeintlich unabhängig sind, aber de facto unter Kontrolle sind von der City of London. Ob das jetzt die britischen Jungfraueninseln sind, ob das die Cayman Islands sind, Bahamas, um jetzt mal so ein paar aus der Karibik zu nennen. Aber nicht nur dort, es ist auch in anderen Teilen der Welt irgendwo. Irgendein kleines Atoll im Pazifik. Und übrigens nicht alle von diesen kleinen Inseln werden jetzt für diese Offshore-Finanzgeschichten verwendet. Gibt es auch andere Beispiele, das ist nur so am Rande. Zum Beispiel die kleine Insel Diego Garcia. Sehr interessant. Diego Garcia, mitten im Indischen Ozean gelegen, also zwischen arabischen Welt und Indien. Winziges Inselchen. Ey, aber strategisch halt super wichtig, schon immer gewesen. Ey. Dort, die Engländer haben dort einen Stützpunkt. Und auch heute ist es so, die Engländer haben das, glaube ich, verpachtet an die Amerikaner, an die USA. Das hängt natürlich zusammen. Ja, aus der City of London und USA ist da zusammen herausgewachsen. Und dieses Diego Garcia, so ein winziges Ländchen, ist halt ein riesen Militärstützpunkt. Damals schon wichtig, ja, um diese Handelswege zu sichern. Heute auch, hey, dort sind irgendwelche Flugzeugflotten und Marine. Auch dort. Einfach, das sind Gebiete so, die Leute, die dort wohnen, die zählen nicht. Das sind Untertanen, das sind keine Bürger. Tatsächlich gab es da auch auf Diego Garcia, gab es auch Leute, die da gelebt haben. Und da haben dann, als die Engländer es den Amis verpachtet haben, irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, und dann die haben jetzt erstmal gesagt, die Leute müssen alle weg, weil wir bauen jetzt hier einen reinen Militärstützpunkt und können da keine Fischerhütten gebrauchen. Und zack, dann werden die auch gar nicht gefragt, die werden dann einfach umgesiedelt. Ja, hier 5000 Kilometer weiter, hier ist jetzt neue Insel, irgendwo bei Madagaskar, hier könnt ihr euch jetzt ansiedeln. So läuft es. Die haben keine Rechte, das sind Untertanen. Ne? Naja, und man hat halt eben dieses Netz dann aufgebaut und dort sagt man dann, ja, aber wir haben ja als England gar keinen Einfluss darauf. Die sind ja unabhängig, diese Länder. Die britischen Jungfraueninseln, die können ja ihre Steuergesetzgebung machen, wie sie wollen. Und deswegen sagt man, wir haben da keinen Zugriff darauf. Und so haben diese Banker, und das sind Banker und Juristen, das muss ich klar machen, die haben dieses System installiert. Das ist ein geschaffenes System. Die haben sich überlegt, okay, das alte Imperium ist vorbei, Zeiten wandeln sich, ja, jetzt kommen wir in eine neue Zeit. Wie können wir die Profite, die wir mit dem Imperium gemacht haben, wie können wir das in die neue Zeit retten, ohne dass es dieses Imperium mehr gibt? Tatsächlich ist es sogar noch besser, weil das Imperium hat auch seinen Preis. Du musst es ja trotzdem irgendwie all diese Soldaten bezahlen und die Marine, damit die da weltweit das sichern. So. Jetzt spart man sich das Ganze, jetzt sackt man nur noch die Profite ein. Und das sind dort so ein paar eben kleinere Häfen. Manche von denen, nicht alle, aber manche von denen, die heute so Freihafen sind, Steuerfreihafen, hatten schon eine lange Tradition als Piratenhäfen. Das ist nämlich tatsächlich auch gar nicht so ein großer Unterschied. Pirat, das Wort kommt auch von privat und das geht zurück aus Lateinisch und das heißt rauben. Ein Pirat ist halt ein Räuber, ein Seeräuber in dem Fall. Aber das Wort Pirat, privat, hey, das ist etymologisch, hängt das zusammen. Und manche von diesen Freihäfen heute waren früher Piratenhäfen. Dann hatten sie auch Freihäfen, ein Freibeuter. Versteht ihr? Wir plündern irgendwelche spanischen Galeonen und das, was wir dann erobern, dann gehen wir in den Freihafen und verhandeln das so. Das ist eine Tradition. Das ist kein Zufall so. Manche von diesen Orten, die haben da eine bewegte Vergangenheit so. Ja, und wie gesagt, da gibt es dann auch verschiedene Grade. Nicht alle von diesen extraterritorialen Gebieten sind gleich. Nicht alle Offshore-Orte sind gleich. Da gibt es Unterschiede so. Tatsächlich, ein paar möchte ich auch noch nennen, von die man zumindest sich mal überlegen sollte, ob das nicht auch Sonderzonen sind zum Beispiel Washington DC, die amerikanische Hauptstadt. Ich weiß, will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt Teil ist von dem Offshore-Banking-Net, aber auch Washington DC, dieses DC, was heißt es überhaupt? District of Columbia. Das ist ein besonderes Rechtskonstrukt. In Washington DC gilt nicht, also Washington DC gehört sozusagen eigentlich gar nicht zur USA. Oder es hat einen Sonderstatus. Das ist das Ding, es gehört schon dazu, aber es hat einen Sonderstatus. Washington DC hat einen eigenen juristischen Sonderstatus. Es ist kein Bundesstaat, es ist nicht wie die Staaten, die daneben sind, es hat einen Sonderstatus. Muss man sich auch fragen, wie weit geht da dieser Sonderstatus? Man könnte das sogar fragen bei Städten wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses merkwürdige Vier-Mächte-Abkommen. Auch da ist auch eine Sonderzone, in der gewisse Dinge möglich sind, die im Rest von Deutschland nicht möglich sind. Übrigens bis heute ist das zum Teil so. Man müsste sich das auch fragen bei Städten, um jetzt mal so ein modernes Ding wieder zu nennen, Dubai, dort, was so am Golf passiert. Und wie gesagt, die Dinge sind unterschiedlich. Die britischen Jungfraueninseln haben nicht denselben Status wie Gibraltar oder sowas. Ja? Aber überall, wo es so Sonderverwaltungszonen gibt, Freihafen und so weiter, muss man mal genau hinschauen, um was geht es da? Ist es wirklich Freiheit oder ist es eben diese City of London, diese Oligarchen, die halt dort so sich ihren eigenen rechtsfreien Raum schaffen, beziehungsweise, vielleicht ist es nicht immer völlig rechtsfrei, beziehungsweise einen Raum schaffen, wo sie selber Einfluss haben auf das Recht, wo sie es selber bestimmen und ausmachen. Und so hat man eben dieses System geschaffen, dieses Offshore-System, was heute auf der ganzen Welt auch wirkt. Und bei diesem ganzen Thema möchte ich auch noch hier auf eins mal gehen, um was es mir jetzt gar nicht so sehr geht, ist jetzt irgendwie Leute an den Pranger zu stellen, die jetzt da Steuern hinterziehen. Das ist auch nicht in Ordnung, ja, das ist schon klar. Aber von was wir hier reden, sind jetzt nicht die, die versuchen so ein bisschen von ihrem Kapital so in die Schweiz zu lotsen, damit sie die Steuern zahlen müssen, sondern wir reden wirklich darum, um ein Netz, was aufgebaut wurde, ein Wirtschaftssystem, was aufgebaut wurde, um die Rohstoffe und das Kapital dieser Welt zu kontrollieren. Das ist was anderes. Wir reden, also was ich vor allem anprange, sind diese Weltmachtspiele, die dort am Werke sind. Das ist, um was es mir vor allem geht. Das andere ist eine Ebene tiefer. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung, aber von was ich rede, sind wirklich diese Oligarchen, die über den Völkern, über den Ländern, über der Menschheit letztens stehen, die eben ein Privatrecht einführen, ein Privileg, etwas, was nur für sie gilt. Und auch hier wieder, Privat, Pirat, es ist Räuber, die ein Räuberrecht einsetzen, ein Recht, was Räuber schützt. Das ist nicht, was es ist. Es geht nicht darum, was auch verwerflich ist, wie gesagt, die Leute, die versuchen, ihre Kohle irgendwie durch die Zeiten zu bringen, sondern es geht um dieses große System. Das ist, auf was man da schauen muss. Ja. Weil grundsätzlich ein Bankgeheimnis ist etwas, was ich schon respektiere. Ja, aber hier reden wir nicht davon, von Bankgeheimnis, sondern hier reden wir davon, dass hinter verschlossenen Türen völlig intransparent, undemokratisch, gegen die Interessen der Weltbevölkerung eine Mafia-Organisation ist, wenn du so willst. Die können auch sagen, hey, Bankgeheimnis, Mafia. Aber von was wir reden, ist hier wirklich ich würde es ein kriminelles Konstrukt nennen. Ich würde es auf jeden Fall etwas nennen, was gegen uns Menschen ist. Ja? Und das ist wie Mafia. Die haben auch ehrbar. All honorable men. Alles ehrbare Leute so, ja. Ja, und übrigens, wo wir die Mafia schon erwähnen, tatsächlich ist es so, auf diesen internationalen Freihäfen, British Virgin Islands beispielsweise, es ist auch unglaublich, was sich dort für ein Volk tummelt. Weißt du, dort kommen tatsächlich eben auch, also buchstäblich so Mafia-Paten, die dort auch ihr Geld hinschaffen, gemeinsam mit irgendwelchen CEOs von irgendwelchen Großkonzernen. Und die sind alle auf derselben kleinen Insel. Können dann vielleicht auch mal mit einer Party machen oder mit der Yacht rumfahren, so genau weiß ich es nicht. Aber ich meine, die nutzen alle sozusagen denselben Service. Das ist echt ein illustres Völkchen, was da zusammenkommt. Ja? Und wo wir beim Thema Mafia sind, auch das, ey, das ist ja heute den meisten Menschen gar nicht klar, wie groß mittlerweile sowas wie Mafia-Strukturen geworden sind auf dieser Welt. Allein in Lateinamerika durch das Drogenverbot, die Narko Organisationen, die sind so groß, die haben so unglaublich viel Geld eingenommen, was sie dann wiederum ja einsetzen in der Realwirtschaft und letzten Endes dann Beteiligungen kaufen an Firmen, die wirklich Wirtschaft sind, die wirklich was produzieren, die wirklich Arbeitsplätze haben, wo Leute was machen. Das ist das Problem auch an diesen Offshore-Systemen. Es ist ja nicht nur so, dass die das Geld irgendwie oder rausziehen und dann auf ihr Sparschwein tun, sondern dieses Geld, dadurch, dass es auch so Offshore wird, wird es per se schon gewaschen und kannst du dann wiederum reinsetzen. So. Und wie viel das ist, das frage ich mich schon lange. Vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen auch. Also ich frage mich das schon lange, auch schon seit den 90ern. Ich habe euch letztens viel erzählt über diese Fragen, die ich schon als junger Mann hatte. Und die Frage hat sich mir auch schon in meiner Jugend gestellt. Sag mal, wir sind jetzt schon grob 200 Jahre in diesem wissenschaftlichen Fortschritt. Ich habe euch auch darüber erzählt, über die Lunar Society und die Mechanisierung der Welt und wie das halt losging mit Kapitalismus und Industrialisierung und so weiter. Und das Versprechen, was jetzt keiner von dem persönlich gegeben hat, aber das Versprechen, was im Grunde von diesen Kräften kam, war ja, hey, wir machen das Leben des Menschen einfacher und bequemer. Du musst nicht mehr im Schweiße deines Angesichts irgendwie auf Marke arbeiten, sondern wow, heute haben wir einen Mähdrescher. Diese eine Maschine, wenn die vielleicht 40 Jahre lang hält oder sowas, macht diese eine Maschine, was weiß ich, wie viele Millionen Arbeitsstunden von Menschen. So. Wow, eigentlich cool. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo sozusagen wir Menschen weniger arbeiten müssen als früher, um halt die Ressourcen sozusagen verwalten. Landwirtschaft ist auch Ressourcen, so. Und eigentlich ist unsere Produktivität mittlerweile so hoch. Wir haben so viele Maschinen, die Arbeit erleichtern. Im Grunde genommen, das denke ich mir schon ganz lange, im Grunde genommen müssten doch eigentlich wir Menschen heutzutage voll das Easy Living haben. Ja? Eigentlich müssten wir gar nicht mehr so viel arbeiten, weil die ganze wichtige Arbeit machen schon Maschinen. Also ein bisschen was gibt es schon noch zu tun, ist klar. Aber im Grunde müssten eigentlich wir Menschen heute die Früchte ernten von den Versprechen, was sozusagen vor 200 Jahren gegeben wurde. Wir machen das Leben leichter für euch. Aber wo ist es denn? Wie kann es denn trotzdem sein, dass wir heute in einer Welt leben, wo so unfassbar viele Menschen arm sind, in weiten Teilen der Welt wirklich Leute hungern? Das muss man überlegen. Was für ein Irrsinn. Aber auch bei uns, auch in Europa, Armut immer mehr wert wird. Und wir einen Haufen Leute haben, die gerade so irgendwie über die Runden kommen. Klar, es ist immer noch besser, als wenn du verhungerst jetzt nicht direkt. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass wir sind so ein produktives Land, wir erwirtschaften so unfassbar viel und am Ende, wo ist es denn angekommen im Volk? Klar, es steht jetzt wahrscheinlich für den einzelnen Deutschen, lebt man jetzt besser als im 19. Jahrhundert. Aber trotzdem, ich habe ja eben schon seit den 90ern das Gefühl, dass ein bedeutender Teil von dem, was wir wirtschaften, scheint irgendwie rauszugehen, scheint irgendwie abgezwackt zu werden. So. Ja? Das, weil sonst müssten wir schon längst einen völlig anderen Grad haben von Lifestyle, weil wir eben so wesentlich produktiver geworden sind. Aber es ist eben ein Teil von diesem Geld wird schon ganz lange, wird da abgezwackt. Und das ist genau dieses Offshore-System. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie. Nee, es werden Gelder abgezwackt. Und zwar in enormen Summen. Nur mal ein Beispiel für Afrika. Weil Afrika, jeder von uns hat so das im Kopf, oh Afrika, da sind Leute alle so arm und so. Ja. Aber die Wahrheit ist, Afrika könnte eigentlich super reich sein. Das ist auch so. Wenn du dir Afrika anschaust, hey, das ist so ein reicher Kontinent. Reich an allem. Reich an Rohstoffen, reich an Fläche. Allein schon die Tatsache, so, wenn du das so anguckst, diese großen Tiere, die größten Tiere der Welt, die leben alle in Afrika. Die Big Five, wie man so mal Giraffe und Nashorn und Löwen und so. Allein das, von der Symbolik zeigt es schon, hey, guck mal, Afrika, es ist stark, es ist groß. Dort kann Dinge wachsen, so. Vielleicht geht jetzt nicht jeder den Vergleich mit, aber so sehe ich die Welt. Hey, guck mir so an, hey, wow, das ist echt, was da für eine Power ist. Ja? Und gleichzeitig ist Afrika so ein Synonym für Armut und Verelendung. Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie geht das zusammen? Ähnlich übrigens auch mit Indien, wo ich auch mal sage, Indien ist eigentlich das reichste Land der Welt. Tatsächlich ist es so, von den Rohstoffen her. Das ist echt, obwohl Indien jetzt schon seit Jahrhunderten vergewaltigt wurde, von den Engländern und vorher auch schon von den islamischen Eroberern, ist Indien ist nach wie vor eigentlich so reich in dem, was ist an Rohstoffen. Aber dieses Geld geht raus, das Kapital geht raus. Trotzdem hast du in Indien 400, 500, 600 Millionen total arme Leute so, die von der Hand im Mund leben, Tag für Tag. Was ist das für ein Wirtschaftssystem? Und es ist eben nicht einfach Schicksal, naja, so ist es halt, wie das vielleicht die vielen Inder auch so sehen würden, sondern nein, dieses Wirtschaftssystem ist konstruiert. Das ist konstruiert. Und Afrika, habe ich die Zahlen da, oder mal ein paar Zahlen, sind auch nicht mehr ganz aktuell, aber in dem Spiel geht es immer nur noch weiter so. Aber die Zahlen, die ich gefunden habe, 2008, das ist schon eine Ecke her, zu dem Zeitpunkt haben die Subsahara-Staaten, also man muss nicht Nordafrika, lass mal jetzt mal wechseln, es geht wirklich Subsahara, also Schwarzafrika. Die schwarzafrikanischen Länder hatten 2008 177 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Und das ist, wo er die ganze Zeit immer diskutiert wird mit den Schulden und da kommen ja die Länder nicht mehr richtig hoch. Und das stimmt auch, denn diese Schulden, die werden den Ländern reingedrückt, um sie zu kontrollieren. Ja. Das hat übrigens hier Dingens auch gesagt, Adam Smith schon. Adam Smith, der große Ökonom aus dem 18. Jahrhundert. So lange ist es schon zurück, dieses Zitat. Und Adam Smith hat damals schon gesagt, Zitat, there are two ways to conquer a country, and to conquer and enslave a country. One is by sword and the other is by debt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du ein Land erobern und versklaven kannst, also ausbeuten kannst. Entweder mit dem Schwert oder mit Schulden. Und tatsächlich, früher war es so, dass man öfter noch das Schwert benutzt hat, heute übrigens auch noch. Diese Ölkriege zum Beispiel, das ist halt das Schwert. Gaddafi, Libyen, da kommt das Schwert. Und früher war das noch mehr Schwert, also da war es halt die europäischen Armeen, die waren einfach dem Rest der Welt überlegen. Und dann, wie damals bei China, bist du einfach vorgefahren, hier ein paar Kanonen und dann, jetzt machen wir Freihandel. Heute geht es nicht mehr so viel mit Schwert, es geht immer noch, die ganzen Ölkriege sind so. Aber heute ist es noch mehr durch Verschuldung. Du verschuldest die Länder ganz bewusst und dadurch sind die von dir abhängig. Das ist, und dann gehen all die Rohstoffe gehen dann da weg. Afrika hat so reiche Rohstoffe. Heute, wenn wir unser Handy benutzen, dann sind dort irgendwelche Rohstoffe drin aus Schwarzafrika, an denen das Blut klebt. Und das muss ich auch noch dazu sagen, weil viele von uns dann ja auch schon ein schlechtes Gewissen bekommen. Und irgendwie zu Recht, weil du hast diese Dinge, oder wenn ich mein Auto zum Tanken fahre, dann weiß ich jedes Mal, ah, shit, mit dem Öl, besser Ölkriege so. Aber trotzdem sind wir mit drin. Und viele von uns haben dann auch so ein schlechtes Gewissen schon, projizieren es auf ihr eigenes Leben. Oh, wir beuten Afrika aus. Aber es ist nicht so. Wir beuten Afrika nicht aus, weil jeder von uns auch für diese Dinge bezahlt. Du bezahlst ja für das Öl an der Tankstelle. Du bezahlst, wenn du dir ein Handy kaufst, für diese Rohstoffe, die da drin sind. Das Ding ist, bei den afrikanischen Menschen kommt das nicht an. Weil da genau wieder dieser Mechanismus ist, den du eigentlich schon im eigenen Land feststellen kannst. Ein Teil, und der ist nicht klein, dieser Teil, von dem Geld wird abgezwackt und wandert woanders hin. Und jetzt passt auf mal bei Afrika. Ich habe schon gesagt, also 77 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Zum selben Zeitpunkt, wir reden von 2008, ich habe die Zahl zwischen 1970 und 2008, wurden von den lokalen Eliten, also von den afrikanischen Eliten, die dort an der Regierung sind, die dort hohe Beamte sind, die eben dort das System verwalten. Das System, was nicht Afrika erfunden hat, sondern das System, was in der City of London erfunden wurde. Die lokalen Eliten, die haben in dem Zeitraum zwischen 1970 und 2008 geschätzt 944 Milliarden Dollar aus diesen Ländern offshore gebracht. Und offshore heißt in irgendeines von diesen Offshore-Paradiesen, und es ist verdammt nochmal egal, ob das die Cayman Islands sind oder sonst was, im Zentrum Offshore Nummer 1 ist die City of London. Das ist wie so ein Rad, weißt du, im Zentrum, die Narbe, das ist die City of London. Und alle anderen, die sind mit Speichen da verbunden. Da gibt es Unterschiede so, und für unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Bedürfnisse. Aber letztens geht das alles kontrolliert, das ist vom Zentrum aus, City of London. Und überleg mal, wir sehen Afrika, ja, die sind so verschuldet. Aber was da für unfassbare Vermögen aus Afrika rausgezogen werden und letztens in diese City of London wandern. Und warum? Weil diese afrikanischen Eliten, das muss man eben auch dazu sagen, die werden ja letzten Endes von diesen ganzen City of London Ideologen und Juristen und so weiter, werden hier ausgebildet. Deren Sprösslinge gehen ja schon in England irgendwo oder auch in der Schweiz oder sonst, weil das ist ja wurscht, gehen die aufs Internat, gehen auf diese Universitäten. Wenn du jetzt in Afrika irgendwo, manchmal ist es auch einfach nur Glück oder du bist ein Warlord und irgendwie spült dich auf einmal Schicksal nach oben, du bist einmal der starke Mann, dann weißt du von diesen Dingen nichts, du bist eigentlich nur Warlord. Aber dann kommen diese City of London Banker, das sind dann Berater natürlich, und die zeigen dir auf, hey, weißt du, wie wir es am besten machen? Wie du deine Schäfchen ins Trockene bringst und so wird es denen aufgezeigt. Und so wird Afrika ausgeplündert die ganze Zeit. Und es sind nicht du und ich, die wir im Westen leben, die wir natürlich Produkte von dort kaufen, sondern wir bezahlen dir. Und Handel ist absolut fair. Das Problem ist nur, dass das Geld nicht bei den Menschen dort ankommt, sondern eben von diesem City of London-Geflecht, was dann wiederum lokale Eliten einsetzt. Übrigens in Afrika nennt man sie dann die Coconuts, ja. Außen schwarz, innen weiß, weil sie das weiße System mitspielen. Das ist kein afrikanisches System, das bringt Afrika nichts. Über diese Kanäle wird das halt weggebracht. Übrigens an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Exkurs. 2020, Corona-Jahr, kommt immer wieder so. Ich habe mich ja, als das Ganze mit dem Corona losging, so, habe ich mich ja doch immer wieder gefragt und gewundert, wieso sind denn eigentlich auch die ganzen Länder außerhalb der westlichen Welt auch in dieser Hysterie? Ey, dass die westliche Welt in so eine Hysterie verfällt, überrascht mich nicht wirklich so. Aber ich habe viel von der Welt gesehen und andere Kulturen. Und nehmen wir beispielsweise Indien, die einfachen Inder, also die beurteilen solche Dinge eigentlich ganz anders so. Und da habe ich mich gewundert, wie kommt es denn, so ein Land wie Indien Lockdown macht? Aber das hat damit zu tun, dass die Eliten in diesen Ländern, in der dritten Welt, die Eliten, und es sind nicht nur jetzt die Elitenpolitiker, sondern es sind Elitenbeamte, Bildung, Professoren, was weiß ich, diese Eliten, die sind ja alle in dem Weltbild des Westens aufgewachsen und eingeimpft worden. Das sind Coconuts, versteht ihr? Die sind nur nach außen Inder, aber innen drin sind die halt britisch. Das ist wieder der thailändische König von Thailand, aber im Grunde genommen ist er ein Europäer von seinem Leben her. Und so läuft es, dass sozusagen dieses europäische Welpe, dieses europäische System so verinnerlicht wurde, dass es auch in den Ländern funktioniert. Unten bei den einfachen Leuten, die wundern sich dann, was geht denn hier ab? Aber das nur so am Rande, weil wir dort halt auch erkennen, sozusagen, die Eliten aus diesen Ländern, die werden eben gebrieft, was will ich eigentlich sagen, educated, also wird dieses System eingeimpft, von klein auf, wenn die schon in diese Elite-Universitäten gehen. Und dann gehen die zurück und bauen dieses System auf. Und so ist ein unfassbarer Transfer von Wohlstand, von Reichtum, was allein aus Afrika in diese City of London Banker geht. Übrigens sind das, was man dann die Märkte nennt. Ist auch so schön. Da kommt manchmal bei uns zu so einer Zeitung oder Nachrichten. Ja, wir dürfen die Märkte da nicht verprellen. Die Märkte sind genau das. Das ist diese City of London Banker. Das sind die Märkte. Da geht es gar nicht mehr um einzelne Leute. Das ist die Märkte so. Und die Märkte wollen das so. Und deswegen sieht es in Afrika so aus, wie es halt aussieht. Und das liegt nicht daran, dass du und ich, unser kleines bisschen Wohlstand, dass wir das auf Kosten der Afrikaner machen. Weil, wie gesagt, wir bezahlen ja eigentlich dafür. Und das wäre doch auch fair. So muss es sein. Wir müssen handeln miteinander. Wir in Europa, wir haben eine ganze Menge zu bieten. Und wir brauchen Rohstoffe. Ja, okay, lass uns handeln miteinander. Was bist du dafür? Hier, bekommst du das. Wir bezahlen die Rohstoffe, aber das Geld kommt bei den Leuten in Afrika nicht an. Das ist das Krasse. Und die ganzen... Dieses City of London System ist tatsächlich gegen den Menschen gerichtet und gegen die Erde. Es ist ja nicht nur diese sozialen Probleme, die da rauskommen, diese unfassbare Armut, sondern Hand in Hand gehen ja damit auch diese ganzen ökologischen Katastrophen. Die plündern die Erde aus, die vergewaltigen die Erde. Der Dreck, der allein so mit den internationalen Mining, also so Bergbaugesellschaften ist, die da in manchen Ländern machen, was sie wollen, die stehen halt über dem Recht. Öl ist es am offensichtlichsten, Kriege für Öl. Ich habe schon das Beispiel gebracht, Nigeria. Wenn du es dir anguckst, wie die Menschen in den Ölgebieten, wie die leben, dann ist das einfach ein Irrsinn. Wenn du es irgendjemand erklären müsstest, hey, guck mal, die haben ja Öl, die müssen eigentlich total reich sein alle, aber das Gegenteil ist der Fall. So, selbst dort ist es noch schlimmer, weil dann die müssen mit dem ganzen Dreck und den Umweltproblemen leben, die diese Ölförderung halt kreiert. Das ist krass. Und dieses System ist nicht... Es ist nicht natürlich, wir könnten es ändern. Menschen haben das erfunden, haben das aufgebaut. Ja? Und tatsächlich ist es eben, und das ist mir ganz wichtig, dass das jetzt ja auch mal, also dass das klar wird, weil wir versuchen ja immer so ein bisschen in der Geschichte diese Zusammenhänge zu sehen. Dieses Offshore-Banking-System, und der Name sagt es ja schon, Shore, Küste, da steckt schon das Meer drin. Es ist ein atlantisches Konstrukt. Es gibt da, wenn du ganz groß so das so anschaust, dann gibt es ja diese zwei grundverschiedenen Lager, Seemacht, Landmacht. Das ist ein ganz altes Ding. Seemacht hat eben das Interesse, so über See die Handelswege zu haben, die Monopole zu haben, aber es ist auch immer ganz nah an dem Piratenrecht. Ja. Es ist halt mit dem Schiff rein und wieder raus. Landmacht, Landhandel funktioniert ganz anders. Da kannst du nicht permanent... irgendwie die Leute bescheißen, sondern wenn du als Händler in der Stadt willkommen sein willst, musst du faire Geschäfte machen, sonst wirst du dort nicht mehr handeln können. Wer mit den Schiffen, da kannst du immer rein und gleich wieder raus. Ja. Dieses ganze Offshore-Banking ist ein atlantisches Konstrukt. Und es hält letzten Endes, die ganze Welt hält es klein. Es ist ein Monopol. Es ist ein Monopol an Rohstoffen. Und diese Typen haben eine Hybris, dass sie wirklich glauben, ihnen gehört diese Welt. Und die glauben sogar, die machen das Gute. Da gibt es ja hier das Beispiel, wie hieß der nochmal? Ich habe es mal aufgeschrieben, weil ich den Namen immer vergesse. Wie hieß er denn? Ja, genau. Ah ja, Lloyd Blankfein. Wie konntest du denn vergessen? Ja, Lloyd Blankfein. Ihr erinnert euch vielleicht, der war CEO, also Vorstandsvorsitzender, sagt man bei uns, von Goldman Sachs. Das war so in den 2000er Jahren. Und der hat damals dieses berühmte Bonmot von sich gegeben, so, hey, ich bin nur ein Banker und ich, der Gottes Werk verrichtet. I'm just a banker doing God's work. Das ist, wie der sich selbst sieht. Er verrichtet Gottes Werk. Aber da frage ich mich immer, welchen Gottes Werk verrichtest du denn hier? Wenn du ein System erschaffst, und zwar wirklich erschaffst, ich sage nicht, dass die nur davon profitieren, weil halt diese Welt ungerecht ist und es ist halt Pech und dann profitieren die halt davon. Nein, das ist es nicht, sondern dieses ungerechte System ist geschaffen. Das ist das Entscheidende. Das ist nicht, so ist es halt, da kann man nichts dagegen machen. Muss man sich irgendwie arrangieren, deal with it. Ja? Es gibt halt auf der Welt auch ein paar Dinge, die nicht so schön sind. Ja? Damit muss man irgendwie umgehen. Aber da können wir auch umgehen im Leben. Ja? Das Leben ist nicht nur Eierkuchen. Aber dieses System ist nicht so natürlich gewachsen und mit dem du halt einfach umgehen musst. Nein, die haben das geschaffen. Und da frage ich mich, wessen Gottes Arbeit verrichtet er eigentlich? Was für eine Art von Gott hat er da schon? Und so tief geht das rein. Es hat dann, geht dann auch schon so in diese okkulten Geschichten rein. Und hier, wo wir schon bei Zitaten sind, habe ich noch ein schönes aus dem 19. Jahrhundert. Heinrich Heine. Vielleicht der letzte große Romantiker. Nur am Rande, was ist ein Romantiker? Romantiker ist... Ich bin auch Romantiker. Das sind echt Leute, die sozusagen, ja, Romantiker. Bei uns meint man immer Romantik, das hat irgendwas mit Blumen zu tun und Herzchen und so. Nein, Romantik, die romantische Bewegung. Und Heinrich Heine war vielleicht der Letzte, der angehört hat, aus dieser romantischen Bewegung im 19. Jahrhundert. Ist im Grunde eine Bewegung, die als in Opposition zu diesem System steht. In Opposition gegenüber diesem ganzen Industrialismus und so weiter. Romantik, die ein anderes Menschenbild hat. Ja, und das bin ich auch. Das hat auch nichts zu tun, dass man da irgendwie ein Träumer wäre oder so. Das wird so dargestellt, aber so ist es nicht. Egal, ist ja nur am Rande. Heinrich Heine hat so ein schönes Zitat gegeben im 19. Jahrhundert. Geld ist der Gott unserer Zeit. Und Rothschild ist sein Prophet. Wow, hat Heinrich Heine gesagt. Oh Gott, ist das jetzt schon antisemitisch? Müssen wir die Heinrich-Heine-Statuen einreißen? Nein, auch hier wieder. Wenn du Rothschild kritisierst, das hat per se erstmal jetzt mit Antisemitismus zu tun. Weil wie gesagt, diese Leute wie Rothschild, die sind supranational. Denen interessiert das ein Dreck, was irgendwie mit seinen jüdischen Mitbrüdern und Schwestern ist. Das ist überhaupt nicht. Wenn du jetzt Israeli bist, kannst du das genauso kritisieren. Ob du Rothschild kritisierst oder venezianische Banker, Oder englische, amerikanische, deutsche, was auch immer. Das ist kein Antisemitismus. Das ist auch nicht anti-englisch, was ich hier euch heute erzähle. Weil eben das englische Volk damit nichts zu tun hat. Und auch zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendwie davon profitiert hat. So im Gegenteil, die mussten den Preis zahlen. Im Grunde haben, weißt du, ein englisches Straßenkind im 19. Jahrhundert ist in der gleichen Situation wie heute ein Straßenkind in Nigeria. Es ist in der gleichen Situation und es ist aus dem gleichen Grund in dieser Situation. Nicht, weil einfach Schicksal ist, nicht, weil einfach Pech ist, nicht, weil wir einfach, oh, wir haben so viele Menschen, wir können die nicht ernähren. Nee, diese Menschen kann, also diese Erde kann ganz viele Menschen ernähren. Es ist von Menschen, und zwar von wenigen Menschen, ein System etabliert, was einfach uns nicht passt. Und das ist so das Wichtigste, was ich euch eigentlich sagen will, warum ich diese ganze Sache mache, auch schon letztes Mal. Wir müssen verstehen, wir könnten ein anderes System haben. Das ist nicht natürlich, zu sagen, hey, das ist alternativlos. Wenn du was dagegen sagst, dann früher hätte man gesagt, ja, da revoltierst du ja gegen die göttliche Ordnung. Nein, es ist eben nicht die göttliche Ordnung. Es ist nicht die natürliche Ordnung. Sonst ist ein System und wir könnten ein anderes haben. Ich selbst kann euch jetzt nicht sagen, welches besser wäre oder so. Es geht erstmal nur darum zu erkennen, dass es nicht natürlich ist und dass wir das verändern können. Wir Menschen könnten auch ganz anders leben. Wir könnten ganz anders leben und zwar nicht jetzt, oh, Geld ist schlecht, Handel ist schlecht, wir gehen alle in die Höhle zurück und leben, was weiß ich, wie Franz von Assisi in Armut. Ist auch okay, wer das will, ja, gibt auch Argumente dafür. Aber die meisten Menschen wirst du damit nicht überzeugen mit so einer Vision. Aber wir könnten auch eine Vision entwickeln, hey, wir können hier auf dieser Erde leben, die ein Paradies ist. Wir Menschen sind perfekt angepasst an die Erde. Es gibt alles, was wir brauchen. Du hast Durst, hey, trink, du hast Hunger, hier gibt es was zu essen, es ist alles da. Und wir könnten auch hier wunderbar leben. Ganz viele von uns, Milliarden von uns könnten hier leben. Im Handel, wir könnten uns austauschen. Und das ist ja die Grundidee von Handel, dass beide was davon haben. Dass ich nächstes Jahr wiederkomme. Dass ich nie wieder mit dem Handel. Und dass man sich sogar irgendwann aus Geschäftspartnern und Freunde werden und so weiter. Das ist Handel. Wir könnten alle davon, wir könnten ein ganz anderes System haben auf der Erde. Aber dem steht gegenüber City of London, Und dieses heute moderne Offshore-Banking-System, was nichts anderes ist als die direkte Fortführung des britischen Empire. Was übrigens auch nichts anderes ist als die direkte Fortführung des venezianischen Oligarchen-Empire. Aber das ist wiederum eine andere Story. Aber so geht eins zum anderen. Heute schauen wir aber eben auf diese englische, vor allem 19. und 20. Jahrhundert-Geschichte. Wir könnten anders leben. Hier, ich habe noch ein schönes Zitat, das möchte ich unbedingt noch bringen, von Pink Floyd. Eine meiner Lieblingsbands aus dem Album Animals. Großartiges Album. Wird so ein kleiner Ausflug zur Popkultur, sei mir gestattet, aber das ist auch Teil von mir so. Animals auf dem Album gibt es eigentlich nur drei Tracks. Und das geht um, es geht um Hunde, es geht um Schafe und es geht um Schweine. Das ist so ein bisschen orientiert an George Orwells Animal Farm. Und das ist natürlich eine Fabel, die aber auch eine Allegorie ist. Also diese drei Grundtypen von Tieren, im Grunde sind es halt Menschen so. Und was bist du? Bist du ein Hund? Gehörst du zu den Hunden? Gehörst du zu den Schafen oder gehörst du zu den Schweinen? Das ist natürlich eine Vereinfachung so. Und es gibt bei dem Song Dogs, der ganze Text von dem Album ist sehr empfehlenswert. Aber ich möchte mal nur mal eine so eine kleine Textstelle hier mal zitieren, weil ich finde, es passt einfach auch so gut rein in das, was wir heute gesagt haben. Ja. Ich sag's einfach mal, am liebsten würde ich singen. Ja, aber alter, das Ding, sing nie vor der Kamera. Na egal. And after a while, you can work on points for style. Like the club tie, a firm handshake, a certain look in the eye, an easy smile. You have to be trusted by the people that you lie to, so that when they turn their backs on you, you'll get the chance to put the knife in. Krasser Text, ich mach's mal so auf Deutsch hier. So, also es geht sozusagen darum, der after a while, also du bist jung und du kommst jetzt an irgendwelche von diesen tollen Universitäten, weißt du, oder da deine Karriere wurde dir aufgezeigt wird. Aber im Grunde genommen, auf diesen Universitäten wirst du nur selbst geformt. Man formt aus dir jemanden, der dann später das City of London-Spiel spielen kann. Ne? Und nach einer Weile wirst du da immer stärker und dann kannst du auch so Points for Style machen. Also checkst du, wie dieser Style läuft. Und das ist eben auch wieder wie hier bei dieser City of London, diesen ganzen Traditionen. Es ist so viel in diesem System, ist so viel unausgesprochen. Und das musst du in einer Weile lernst es dann, wie das geht. Welche Krawatte hast du? Welchen Knoten ist die gebunden? Ihr habt es ja gesehen hier, Lord Mayor, was immer diese Äußerlichkeiten so. Ein gewisser Handshake. Nicht einfach so, nein, du musst den richtigen Handshake machen. Also sich gibt es auch den Freimaurer-Handshake und so weiter. Das musst du alles lernen. Ja? Du musst lernen, einen bestimmten Blick im Auge zu haben. So funktioniert das nämlich hinter diesen Kulissen. Immer in Geheimhaltung, immer Maske, das ist auch dieser venezianische Aspekt, der dort in diesem englischen Ding kommt. Immer zurückhalten, du sagst nicht wirklich deine Dinge, aber mit dem hast du hier ein Abkommen geschlossen und dann sprichst du wieder mit der und mit dem und so ist das. Und dann reicht oft schon ein Blick im Auge, ach ja, wir sind im selben Boot, wir gehören im selben Lager, wir gehören zur selben Gruppe oder sowas. Ja. A certain look in the eye, an easy smile, immer hey, ja, immer nice, immer nett und so, weißt du. Nach außen bringst du immer so dieses gewinnende Lächeln, Hurra und shiny teeth und so weiter. Aber was ist denn dahinter, kommt da zum Blick, gell? You have to be trusted by the people that you lie to. Du musst das Vertrauen gewinnen von den Leuten, die du belügst. Und das ist genau das. Immer easy smile, immer eine schöne Werbekampagne, immer ein schönes Narrativ, immer eine schöne Story, die man den Leuten erzählt. Hey, du kämpfst für Gott und die Queen. Nein, heutzutage, du kämpfst für die Freiheit und für den Wohlstand und so weiter. Du musst das Vertrauen gewinnen von den Leuten, die du belügst. Und das ist so. Die meisten Menschen, und deswegen reden wir darüber, die meisten Menschen, die haben so ein blindes Vertrauen in die Pigs. In die Schweine sozusagen, die in dieser, ist das nur eine Fabel, ja? Die sozusagen dort die Fäden ziehen und die gleicher sind als die anderen. Die Leute vertrauen denen, die haben da blindes Vertrauen drin. Aber, das sind nicht die guten Hirten. Ne? Also, you have to be trusted by the people that you lie to, so that when they turn their backs on you, you'll get the chance to put the knife in. Dass in dem Augenblick, wo die sich dann dir den Rücken zuwenden, weil die wieder ihrer eigenen Tätigkeit nachgehen, paff, kannst du das Messer reingeben. Es ist auch dieser Text, auch so eine Allegorie darauf, wie die auch untereinander natürlich abgehen. Das ist das Nächste. Ich meine, diese ganzen Oligarchen und so, es ist nicht so, dass die alle sich einig sind, sondern auch da ist es so. Da gibt es ständig dieses Spiel von Verstecken, von Täuschen, den anderen über den Tisch ziehen, vermeintliche Abkommen machen, aber eigentlich ist was anderes gilt noch mehr. Das gilt schon seit 500 Jahren und so weiter. Die sind auch untereinander sich keineswegs immer einig. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also da geht es auch ständig bei denen so hin und her. So, was habe ich denn noch? Es ist so ein großes Thema. So. Ach ja, genau, was ich, was ich auch noch hier zeigen wollte, noch ein bisschen auch auf ganz aktuell eingehen. Nochmal auch in diesem Geflecht Seemächte und deren Art von Handel und Landmächte. Ich hatte ja schon mal über den Green Deal gesprochen, erinnert euch? Green Deal, das war so das neue Ding, was Oscar, nee, nicht Oscar, wie heißt sie denn? Von der Leyen, Ursula, Uschi von der Leyen, ich weiß es nicht mehr genau. Von der Leyen halt! Ah, hey, wo sie da vor ein paar Monaten war, es war noch vor Corona, was nicht Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht mehr, wo sie den Green Deal verkündet hat. Wo sie doch gesagt hat, hey, das wird Europas Mann auf dem Mond-Moment und sowas. Also richtig große. Wo es darum ging, die komplette Wirtschaft umzustellen auf ökologisch nachhaltig und so weiter. Jetzt ist rausgekommen, das ist ein kleiner Skandal, ist rausgekommen. Wer ist einer der wichtigsten Berater bei diesem Green Deal? Berater, die dann sozusagen den Text ausformulieren, weil so ein Haufen Papier, ein Haufen Text, Gesetze, Verordnungen, wie man das eben framet, damit die Wirtschaft in diese Richtung geht. Wer ist einer der wichtigsten Berater? BlackRock. Oh, BlackRock. Klingelt irgendwas? Ich meine, schon der Name ist natürlich cool. BlackRock. Es gibt BlackRock, Black noch was. Da gibt es mehrere. Manche ziehen sogar die Connection bis hin zu dem schwarzen Monolithen aus Stanley Kubricks 2001. Wow, BlackRock. Egal. BlackRock ist auf jeden Fall eine der, oder vielleicht sogar die größte von diesen, was sind mir diese Fachbegriffe, weißt du? Auch das, mir fällt es immer so schwer, dieses ganze juristische und wirtschaftliche dort, diese Themen so, weil es auch ihre Fachbegriffe sind. Ich sage, das ist ihr System, was sie aufgebaut haben. Man muss es nicht bis ins Kleinste irgendwie nachvollziehen. Ich verzweifle an solchen Dingen, weil das kapiere ich irgendwie nicht und check das nicht. Du musst es gar nicht so nachvollziehen, weil es ist ja, das ist Teil von dem System, dass es so kompliziert ist. Das ist Teil von dem System, dass es für den einfach nicht zu durchdringen ist, dass da ständig irgendwelche Worte auch neu geschaffen werden und so weiter. Aber BlackRock ist wohl eine von den größten Investmentfonds, so Heuschreckenfirmen, ne, auf der Welt. Und die sind als Berater für den Green Deal. Ja, das klingt ja super. Das wird bestimmt eine tolle Sache für uns, ja. Noch ein weiteres kleines Ding, was ich gerade bringen wollte, ist auch großes Thema unserer Zeit, was jetzt ein bisschen im Hintergrund gekommen ist wegen Corona, ist ja diese Brexit-Geschichte. Und die ganze Zeit spreche ich schon, wenn ich das große Bild sehe, spreche ich eben schon von Seemacht und Kontinentalmacht. Und tatsächlich ist der Brexit eigentlich total natürlich. Was England, der Kanal zwischen England und Frankreich ist in diesen Finanzdingen größer und breiter als der Atlantik. Zwischen England und Amerika die sind sich näher als England und Frankreich. Frankreich im Sinne von Kontinentaleuropa. Das ist tatsächlich so. Von der City of London ist es näher zur Wall Street als nach Paris oder Berlin oder so. Das sind unterschiedliche Interessen. Und wir wissen, als hier der Brexit war, da war natürlich bei uns überall die Medien waren sich einig, ja, die Engländer, die werden schon sehen, da werden sie wirtschaftliche Probleme kriegen, wenn die wieder ganz alleine sind. England hat diese besondere Wirtschaftsconnection und es scheint mir jetzt so zu sein, es scheint, wir wissen nicht genau, aber es scheint so, als ob England, als ob sich die City of London erweitert auf ganz England. Vielleicht wird dieses ganze Insel, diese ganzen britannischen Inseln, werden jetzt vielleicht ein riesengroßer Offshore-Freihafen, Freihandelszone, von der natürlich das Volk nicht unbedingt profitieren muss, aber die halt dann sozusagen das Kapital, das Big Business aus der ganzen Welt anzieht und natürlich aus Kontinentaleuropa abzieht. Das heißt wirklich, wenn wir sozusagen so einen Freihafen direkt vor unserem Kontinent haben, wow, das ist eine, ja, da könnte man schon fast schon Wirtschaftskrieg sprechen. Aber das ist eben, was im Grunde seit Jahrhunderten läuft. Das ist ein Wirtschaftskrieg. Das ganze Offshore-System ist ja so gemacht. Aber was ich hinaus wollte jetzt hier ist, es gibt eben diesen Brexit und man hat ja gesagt, ja, da werden sie schon sehen, die Engländer, wie es mit ihrer Wirtschaft wird. Und jetzt in den letzten Wochen kamen so Nachrichten, da geht es um die beiden Konzerne Shell und Unilever. Shell kennt ihr alle, Öl, ja, Tankstellen. Unilever kennt ihr auch alle, das ist so ein mega großer Lebensmittelkonzern. Wer weiß, was da sonst noch alles ist. Aber es gibt ganz viele Produkte, die du im Supermarkt kaufst, wo dann so irgendwo hinten klein noch Unilever draufsteht. Und beide Konzerne, Shell und Unilever, sind britisch-niederländische Konzerne. Niederlande und England haben eine besondere Beziehung miteinander. Die haben zwar auch Kriege gegeneinander geführt, aber auf der anderen Art sind sie fast wie eine Einheit. Gibt auch dann diesen Wilhelm von Oranien, der mal dann in der Glorious Revolution dann König von England wurde. Aber der Name sagt schon, von Oranien. Oranier, kennen wir vom Fußball, das sind die Holländer. Allerdings auch nicht schon immer gewesen, sondern letztens diese Familie kommt dann aus einer Stadt in Südfrankreich, die heißt Orange. Aber hey, das ist wieder eine andere Geschichte. Wie diese Oligarchen und Aristokratie halt. Wie gesagt, die sind nicht gebunden an irgendwelche Völker oder sowas. Das interessiert die gar nicht. Naja, jedenfalls sind Shell und Unilever sind also niederländisch-englische Konzerne. Und als der Brexit war, da ist jetzt natürlich dann die Frage, hey, wo ist die Konzernzentrale? Und die Niederlande als Mitglied der EU und auch als eine von den Ländern, die die EU auch stark halten, haben natürlich erwartet, gehofft, dass diese Konzerne dann natürlich in Niederlande ansässig sind. Aber es ist nicht so, sondern beide von denen haben jetzt beschlossen, ihre Headquarters in UK zu machen. Shell und Unilever. Warum? Warum wohl? Naja, es ist Offshore. Ja, das ist, da werden sie gewisse steuerliche Vorteile haben, ja. Und das ist, was ich jetzt abzeichne. Das heißt, dieses historische Bild, jetzt wird es auch wieder deutlicher und wird in unserer Zeit, kommt es noch mehr zum Vorschein. Was, wie gesagt, ja auch ein Vorteil ist, weil letzten Endes, kommen wir jetzt hier langsam zum Schluss, das Entscheidende ist, dieses System, die Erfindung von Geld, die Erfindung von Eigentum, bis hin zu, wie das sich dann über die Jahrhunderte entwickelt hat und wir heute so ein ausgefeiltes Offshore-Konstrukt haben, es sind menschliche Erfindung. Und wir können es auch ganz anders machen. Wir können es auch ganz anders organisieren. Und wenn das jetzt alles so immer offensichtlicher wird, dann können wir es auch, dann wird es sich weiter verändern. Wie können wir es verändern? Das ist auch noch eine große Frage. Da, wo wir jetzt stehen, würde ich sagen, vor allem Aufklärung. Wir müssen aufklären. Deswegen mache ich so, bringe dort meinen Beitrag dazu. Ich bin nicht der Einzige. Da gibt es gute Leute. So. Könnt ihr auch viel finden. Leute, die da intensiv recherchiert haben, kann ich nur empfehlen. So. Aber wir müssen aufklären. Wir müssen aufklären bei uns in Europa, in der ersten Welt, aber wir müssen genauso aufklären in Afrika. Wir müssen mal zu den Leuten in Nigeria sagen, hey, warum hockt ihr eigentlich im Dreck, während hier ihr jedes Jahr, was weiß ich, wie viele 100.000 Barrel Öl verkauft? Nein, ich muss dir steinreich sein, weißt du? Wie kann das sein? Aufklärung. Erstmal müssen wir über diese Dinge aufklären, müssen zeigen, hey, dieses System, was dieses internationale Finanzsystem ist, Es ist nicht natürlich, es ist künstlich, wir haben es selbst erschaffen, deswegen können wir ein anderes machen. Aber das muss uns erstmal ins Bewusstsein kommen, deswegen müssen wir aufklären. Und dann, ja, dann könnte man auch politisch das schnell ändern. Weil so, weißt du, jetzt ist es ja auch schon so, da wird schon Druck gemacht auch auf beispielsweise auf die Regierung von England und sagt, hey, könnt ihr nicht mal hier diese Steuerhäfen, wenigstens schon die mitten in Europa sind, könnt ihr die nicht mal irgendwie dort mal internationales Recht durchsetzen, sagen die, oh nee, können wir nicht, du. Weil die sind souverän, weißt du. Die Insel Guernsey, die ist souverän, da können wir gar nichts machen. Was natürlich ein Witz ist, die ist überhaupt nicht souverän. Und an anderer Stelle möchte ich nur mal dran erinnern, weißt du, wenn Länder nicht sputen in dem internationalen Konstrukten, so, wenn die sich da nicht an irgendwelche Absprachen halten, die vielleicht gar nicht in der Interesse sind, da kann dann ein Krieg kommen. Ja? Das sehen wir ja genügend Kriege, Gaddafi, Saddam und so weiter, so. Man könnte sehr wohl Druck machen. Das ist überhaupt kein Problem. Zum Teil muss man aber noch nicht mal nur auf England zeigen, sondern manche von diesen Steueroasen sind ja mitten unter uns. Luxemburg zum Beispiel ist auch eine Steueroase. In USA, Delaware, dieser Bundesstaat Delaware, das ist vielleicht die größte Steueroase der Welt. Versteht ihr? Man will es einfach nicht. Man sagt immer, ja, da können wir nichts machen. Hey, die sind souverän. Wir respektieren die Souveränität von British Virgin Islands, von den Bahamas, respektieren wir. Das ist aber nicht so. Wenn man wollte, wenn man politisch will, könnte man sofort diese Dinge verändern. Man könnte auch einfach sagen, hey, wir machen keine Geschäfte mehr mit Konzernen, die bei uns keine Steuern zahlen. Amazon und so weiter, die sich da auch alle ihre Steuersparmodelle suchen. Könnte man einfach sagen, machen wir nicht mehr, fertig. Aber man will es nicht. Das ist es. Man will es nicht, entweder weil man es gar nicht versteht, dieses System. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube, ein Haufen von unseren Politikern haben auch keine Ahnung von diesen Dingen, wo wir hier reden. Das wissen die gar nicht. Und man versteht es nicht, deswegen müssen wir Aufklärung betreiben. Aber dann, es sind eben auch diese Oligarchen und denen, die in unterstehenden Organisationen, die da halt immer den Deckel drauf haben. Nicht viel drüber reden, lieber was anderes schauen, lieber woanders so das vermuten. Ne? Hier, ich habe ja noch zwei kleine Grafiken dabei. Zum einen das hier, wo man nur mal Ich weiß jetzt gar nicht mehr, nach welcher Reihenfolge die jetzt hier gerankt sind, aber mir geht es hier nur darum, nur mal so ein paar von diesen Namen aufzuzeigen, um die es hier geht. Viele von denen sind wirklich winzigste Orte, von denen man zum Teil gar nicht genau weiß, wo man die eigentlich lokalisieren soll. Aber es sind eben auch bedeutende Orte dabei, wie zum Beispiel Luxemburg. Das ist EU, das ist unser Nachbarland. Ja. Wie zum Beispiel, sind die USA hier auch irgendwo aufgeführt, müssten eigentlich sein. Es sind, was hier zu sehen ist, ist halt diese Vielfalt. Und nicht bei jedem von diesen Orten ist es gleich. Aber alle diese Orte, was die gemeinsam haben, sie sind alle sozusagen Sonderzonen. Irgendwas ist immer Sonder. Sondersteuer, Sonderrecht, Sonderhafen. Ja. Und auch da nochmal so diesen Gedanken, was mir so wichtig ist. Dieses System wurde etabliert von Juristen und von Bankern. Genauso wie die Einführung von Eigentum, was dann zu Geld geführt hat, ein juristischer Akt ist. Das ist das Entscheidende. Recht, also Justiz und Wirtschaft hängen zusammen. Das muss man absolut verstehen so. Die hängen zusammen. Das sind Anwälte und das sind Banker, die das gemeinsam durchziehen so. Und die den Eindruck entstehen lassen, sie verwalten nur oder nutzen nur ein natürliches Wirtschaften. Da kommt ja diese Idee von dem Homo economicus. Da bin ich ja in der letzten Sendung mehr drauf eingegangen, dass es eben dieses Weltbild schon völlig falsch ist. Ja? Aber das wird so nach außen immer dieser Eindruck gegeben, aber es ist nicht so. Und eine weitere Grafik habe ich ja noch dabei. Nee, habe ich doch nicht mehr. Okay, habe ich rausgelassen. So. Was ich noch dabei gehabt hätte, wäre einmal nur so ein Firmenkonstrukt zu sehen. Weißt du, wie das anfängt bei irgendeinem Produkt, was wir bei uns im Supermarkt kaufen können. Es ist völlig egal, was, weißt du, irgendeine Marke, du kaufst es so und dann, wie kompliziert dann diese Firmenbeteiligungen sind. Ach ja, diese Marke gehört eigentlich zu der Firma und bei der Firma sind 20% von dem beteiligt und der wiederum ist in Verbindung mit den Cayman Islands und so. Und was es mir nur geht, ist aufzuzeigen, dass es immer total verflochten ist, verworren ist und du es einfach nicht durchschauen kannst. Und natürlich jetzt ganz, ganz viel Zeit brauchst, um das auseinander zu klamüsern. Und das muss man wahrscheinlich auch machen, um das eben vor Gericht auch mal zu bringen, musst du das ja auseinander klamüsern. Aber das ist eben Teil des Systems. Man macht diese Dinge so kompliziert, man verwischt es so, dass du es einfach nicht mehr nachvollziehen kannst. Und das ist nichts anderes, als was so die professionellen Mafia-Anwälte machen. Die auch nichts anderes machen, als so Konstrukte aufzubauen, die so kompliziert sind, dass du einfach die eigentlichen Geldströme nicht mehr verfolgen kannst. Und auch das, es hat schon eine lange Tradition. Das vielleicht noch ein bisschen Info jetzt hier zum Schluss. Nochmal historisch. Bei der City of London, ich habe es euch ja gezeigt hier mit dem Wappen. Ja. Das Wappen, hier Schwert und dieses Rot-Weiß und so, das deutet da schon hin auf diese Zeit der Kreuzzüge. Und tatsächlich hat ganz viel dort auch seinen Ursprung. Denn in der Zeit der Kreuzzüge haben sie in England dieses System von Trusts entwickelt. Und auch da, es ist super komplex. Ich kann es auch nicht komplett bis ins Detail verstehen, weil es sind eben juristische Sachen so. Aber was ich erkenne, es ist eben ein System, um zu verschleiern. Es ist bewusst so, dass du es nicht einfach so durchdringst. Aber was, diese Trusts, also Trust heißt, wenn du es übersetzt, sowas wie eine Stiftung. Es ist aber nicht so einfach. Wortwörtlich ist der Trust Vertrauen. Du vertraust jemandem. Und diese Dinge waren im Mittelalter so, ey, in der Zeit der Kreuzzüge, irgendein Ritter geht auf Kreuzzug und das Vermögen von dem Ritter, was in Europa ist, die Immobilien, die Länder, die Burgen und was auch immer so, du wusstest ja nicht, ob dieser Kreuzfahrer wieder zurückkommt. Und während der Zeit, wo der nicht da ist, ging das in einen Trust über. Jemanden, dem man vertraut. Ein Trustee. Und derjenige hat sozusagen, war sozusagen ein eingesetzter Verwalter. Und dann gibt es enge Rechte, ab wann, wenn der Ritter irgendwann nicht mehr zurückkommt, weil er vielleicht in Gefangenschaft geraten ist oder gefallen ist oder was auch immer. Was passiert dann mit diesem Vermögen? Und so ist dieses System mit den Trusts entstanden. Und es ist mittlerweile so komplex und so kompliziert, dass du das gar nicht mehr überschauen kannst. Und die richtig großen Vermögen auf dieser Welt, die sind nicht einfach auf irgendeinem Bankkonto, wo dann dein Name steht, sondern die sind eben in einem Geflecht von Trusts. Eigentlich gehört mir das Geld gar nicht. Deswegen kann ich auch nicht besteuert werden. Wenn du heute so schaust, wer sind die reichsten Leute der Welt auf diesen Listen, dann stehen da oben Jeff Bezos und so Amazon. Aber die Wahrheit ist, es gibt gewisse Familien, die natürlich noch viel, viel reicher sind, weil die das über Generationen angehäuft haben. Aber diese Familien, dieses Vermögen ist alles in diesem Trust-System geparkt. Und da kannst du am Ende gar nicht mehr genau sagen, wer ist eigentlich der Eigentümer von dem, wem gehört was, wer verfügt über was. Das kannst du nicht mehr so durchschauen. Vor allem, weil da halt da gibt es eben dann auch in diesen Trust, die haben halt rechtlich gewisse Vorteile, auch da wieder Privilegien. Und da kriegst du gar keinen Einblick darin. So ist dieses Trust-System auch extrem komplex aufgebaut und dient nichts anderes dazu, als Vermögen zu verschleiern und Vermögen sozusagen rauszuziehen aus der Allgemeinheit. Und das vielleicht auch noch zum Schluss. Ich bin kein Sozialist. Mir geht es nicht darum, boah, die Reichen müssen wir jetzt alle besteuern. So. Weißt du, die Menschen so unterschiedlich und es wird immer unterschiedlich Arme und Reiche geben. Liegt an der Natur des Menschen. Weil es gibt manche, weißt du, die halt sehr erfolgreich sind, weil sie auch vielleicht hart dafür arbeiten oder weil sie ein ganz besonderes Talent haben. Und dann, okay, dann hat der halt dann irgendwann, ist der reicher oder wohlhabender als jemand anders, ja, der halt sagt, ich brauche das auch gar nicht. Das ist auch, heißt nicht, dass der eine besser ist als der andere. Guck mal, manche Philosophen, wie der große Diogenes, der hat in einem Fass gelebt, der hat gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Reichtum, ist mir egal. Die Menschen sind so unterschiedlich so. Es geht mir nicht um Sozialismus, alle gleich machen oder sowas, ja. Sondern was es hier geht, ist, wir können ein anderes Wirtschaftssystem hier entwickeln. Es geht um diese großen oligarchischen Netzwerke, um diese Vermögen, die aus der Gemeinschaft rausgezogen werden, um ihr eigenes Ding zu machen. Ja. Und letzten Endes, das ist vielleicht auch noch so zum Schluss, dieses ganze Geld anhäufen. Warum machen die das eigentlich? Ich meine, es kann dir doch egal sein, wenn du jetzt so reich bist, ob du jetzt 50 Milliarden hast oder 51. Es ändert in deinem Leben nichts. Also alles, was du willst, diese ganzen materiellen Wünsche, kannst du so oder so erfüllen. Sei ich dann scheißegal. Welche Motivation steht dahinter? Und tatsächlich, ab einem gewissen Level ist dort dieses Offshore-Banking und dieses ganze System, was hier von der City of London ausgehend so über diese Welt liegt wie so eine Krake. Es ist ein Herrschaftsinstrument. Das ist, was es ist. Es geht um die Herrschaft, die Beherrschung der Welt. Das ist, um was es geht. Es geht nicht darum, dass da einer noch eine Milliarde mehr hat. Natürlich gibt es auch diese psychologischen Mechanismen, Gier, immer mehr, aber vor allem ist es ein Herrschaftsinstrument. Und in diesem ganzen Club, das ist auch noch so, du kommst auch dort nicht rein, wenn du nicht eben vom Finanziellen her schon fett genug bist. Also mit jetzt dein Erspartes oder auch schon, was weiß ich, wenn du als einfacher Mensch da so dein kleines Vermögen aufgebaut hast, kannst du das nicht einfach offshore bringen. Die Eintrittskarte dort sind dann schon im mehrstelligen Millionenbereich, dass du überhaupt in diesen Club kommst. Und du brauchst halt dann wieder Connection. Am besten bist du halt in irgendeiner von diesen Gilden drin oder wie auch immer. So. Jo, jetzt haben wir ganz viel dazu gesagt. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind zeitlich schon vorangeschritten. Das Entscheidende ist, es ist unsere Welt. Wir können diese Welt auch völlig anders organisieren. Das ist nicht natürlich. Und wir sollten uns das erstmal bewusst machen, dass es eben nicht natürlich ist. Wir sollten uns bewusst machen, dass unfassbare Vermögen rausgezogen werden aus den normalen Wirtschaftskreisläufen, gewaschen werden und dann wieder reingehen, um sozusagen dann Firmenbeteiligungen sich aufzukaufen, um die Macht noch mehr auszubauen. Wir sollten uns bewusst machen, ein Wirtschaftssystem, wie wir es heute haben auf der Welt, was Milliarden von armen Menschen produziert, was Umweltschäden und Plünderungen an Mensch und Natur mit sich bringt, so ein System ist destruktiv. Und wir könnten ein anderes System haben. Wir müssen uns nur mal das erstmal überhaupt erkennen, dass wir eigentlich die Souveränität haben, uns das wieder zurückholen und dann ein anderes System aufbauen. Und wie genau das gehen soll, hey, da sollten wir viele kluge Köpfe zusammenbringen. Zunächst mal muss man sich mal bewusst machen, dass es überhaupt möglich ist. Und im ganz Großen, allein schon in diese Richtung gehen, Kontinentalhandel, lass uns mal die Länder miteinander verbinden. Ich habe das an anderer Stelle schon mal angesprochen. Boah, überleg mal, wir hätten eine Eisenbahn oder heute modernere Möglichkeiten, diese ganzen Kontinent Eurasien miteinander zu verbinden. In diese Richtung soll es gehen. So. Ja, aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal Aufklärung, dass man sich mal das klar macht, das System, wo wir drin leben, das ist nicht natürlich. Das ist nicht so, ja, mei, es ist halt so, der Mensch ist halt schlecht und das Leben ist schlecht. Wahrscheinlich schon ein böser Gott hat diese Welt geschaffen, deswegen leiden wir alle. Nein, 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 das ist gelogen. Das ist der Himmel, das ist unsere Welt, wir sind ja perfekt angepasst, wir könnten ja leben, wow, wie im Paradies. Ja. So, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Dinge gesagt, ansonsten ja, werde ich es beim nächsten Mal wieder reinbauen, wie es halt so ist. Weil, hey, das Thema ist so groß, ist klar, man kann da werden Bücher drüber geschrieben. Und es ist ja auch, wie so oft halt, auch nur so eine Eröffnung von dem Thema. Und geht rein. Aber das Entscheidende ist, wir sind eigentlich, wir haben es in der Hand. Wir könnten es auch anders machen. Es muss nicht so sein, wie es ist. Und damit danke ich euch. Bitte euch auch um eure Unterstützung, wie immer. Wir brauchen die. Und damit wir unsere Arbeit weiterhin vorantreiben, im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Menschlichkeit. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. So long. Ciao.